Raumschiff Nostromo, ohne Treibstoff und Hoffnung auf Hilfe durch die dunklen Unweiten des Alls. Den letzten beiden Besatzungsmitgliedern Udo und Sebastian bleibt nicht mehr lange, bis die letzten Nahrungsmittel aufgebraucht sind. Wie lange wird es dauern, bis ein unermüdlicher Kampf um das Überleben die Fleischeslust entfesseln wird? Die Antwort finden wir heute gemeinsam im letzten Teil unseres Rawtober heraus und damit...
Ein herzliches Willkommen, Udo, zu unseren Nostromo-Gesprächen.
Das ist eigentlich eher ein herzliches Willkommen, aber gut. Hallo. Ich suche eigentlich vor allem die Kotztüten, bevor die Fleischeslust losgeht. Apropos, in unserem Nostromo-Gespräche-Webshop jetzt erhältlich die Nostromo-Kotztüte für jedermann und jeder Frau und alle anderen. So.
Sehr schön. Ich dachte, ich versuche irgendwie eine ähnliche Einleitung irgendwie hinzubekommen wie du, um diesem Horror Oktober etwas gerecht zu werden. Mhm. Ich bin wahrscheinlich der König des Cringe, von daher seht's mir nach.
Es wird für Schmunzler gesorgt haben. Und meine Güte, heute, wenn das hier rauskommt, ist Halloween. Meine Güte.
Absolut korrekt. Wir nehmen exakt einen Abend vor Halloween das Ganze auf. Das heißt also, frischer kann es eigentlich gar nicht gehen.
Ah, so richtig wie frisches Blut aus dem Kühlschrank.
Genau. Ganz kurz Dankeschön an euch da draußen, die ihr jetzt schon wieder eingeschalten habt und zahlreich auch bei der letzten Folge eingeschalten habt. Und vielen Dank für die zahlreichen Kommentare, die wir jetzt tatsächlich auch im Blog erhalten haben. Wer also auf unsere Podigy-Seite geht, der kann sich dort nämlich auch per Kommentar verewigen. Und das haben tatsächlich einige gemacht. Und in diesem Fall vielen, vielen, vielen lieben Dank für den ganzen neuen Input. Und wir versuchen schnell wie möglich auch darauf zu antworten. Mhm. Genau. Der Udo, die aufmerksamen ZuhörerInnen da draußen, die wissen ja noch, hat uns ja in der Folge zu Phantasm ja mit einem Entweder-Oder so ein paar Fragen ein bisschen gepiesackt. Und ich dachte mir so, es wäre ja schade, wenn der Udo jetzt da drum rum käme, weswegen ich mir das klassische Entweder-Oder für den Udo einfach mal vorgenommen habe.
Holy moly.
Möchte dich konfrontieren.
Wow, ich hätte mir hier doch ein Bier hinstellen sollen, anstatt irgend so ein Ingwer-Tee. Aber gut, ich bin bereit. Hau's mir um die Ohren.
Sehr gut. Okay, dann halte ich fest. Wir fangen ganz soft an. Mhm. Und zwar Frankenstein oder Dracula?
Na, Frankenstein, ganz klar.
Alles klar, sehr gut. Frage Nummer zwei. Tenebrae oder Horror-Inferno?
Tenebrae.
Sehr gut. Dann der Leuchtturm. Oder It Follows.
Das ist richtig mies. Leuchtturm. Ich muss den Leuchtturm nehmen, aber ich liebe sie schon beide. Also ich glaube, der Leuchtturm ist derjenige Film, den ich definitiv weit häufiger gucken werde, bis ich irgendwann mal in den Sarg hinabsteige.
Okay, verstehe. Dann Pinhead oder Jason?
Pinhead. Ist einfach irgendwie noch cooler. Ich liebe die Jason-Filme, ne? Aber Pinhead als Typ ist schon echt die coolere Sau. Ich würde jetzt gerne mal so einen Jason-Film mit Pinhead sehen. Egal, das führt zu weit. Nächste Frage.
Was Einfaches, Critters oder Gremlins?
Gremlins. Zwar sind die Critters schon echt irgendwie vielleicht die räudigeren, aber die Gremlins, die haben so einen Kultfaktor, die haben so diese Mischung aus süß und eklig, da ist alles drin, mag ich.
Okay, ich bin sehr gespannt, was jetzt für eine Antwort kommt. Ich habe es dir nicht leicht gemacht. Late Night with the Devil oder The Viewing?
Fuck. Late Night with the Viewing. Nein, ich nehme Late Night with the Devil, muss ich sagen. Ich liebe The Viewing, aber ich glaube auch da, Late Night with the Devil wird der sein, den ich häufiger gucke, bevor ich ins Grab steige. Einfach, weil der mich so catcht, auch auf so einer Wohlfühlnote, dass der avanciert zu einem Lieblingsfilm, der immer wieder im Player landen wird. Und Viewing ist nah dran, aber nicht so nah.
Okay. Dann vielleicht was ganz anderes, und zwar Pearl oder Maxine?
Maxine.
Maxine, das verstehe ich.
Ah, das 80er-Flair ist einfach noch geiler. Ich fand Pearl großartig, ne? Aber Maxine, ich weiß, da scheiden sich die Geister an dem Ding. Aber mich hat er gut gekriegt. Mich hat er echt abgeholt und unterhalten und das auch durchgehend. Und ich mag diesen Style total gerne. Das ist schon ein schönes Ding.
Ich hätte da Schwierigkeiten gehabt. Ich hätte mich wahrscheinlich, obwohl ich Maxine sehr mag, für Pearl entschieden. Mhm. Schon einen für diesen grandiosen Szenen und One-Liner, die da drin hat.
Ja.
Aber die nächste Frage, ich bin sehr gespannt. Und zwar, was hältst du von Mikula oder Tarantula?
Ah, da muss ich Formicula nehmen. Tarantula war einer der ersten, die ich gesehen habe, und der begeistert mich sehr, einfach weil ich so Kindheitserinnerungen dran habe. Aber Formicula, der kam später, aber den hatte ich auf VHS, auf Original-VHS, und den habe ich so oft geguckt deswegen. Damals so in den ganz prägenden Jahren, der hat seine Spuren dick hinterlassen, und ich trauere dieser VHS, ich weiß nicht, wo sie hin verschwunden ist. Ich trauere ihr immer noch ein bisschen hinterher. Die habe ich immer gerne reingeworfen.
Okay, aber hätte ich mich tatsächlich auch so entschieden. Wir bleiben auch ganz kurz auch bei dem
Spinnen.
wir bleiben bei Tierhorror und vor allem auch bei Spinnen. Mörderspinnen oder der Horroralligator?
Ja, ist ganz einfach. Da muss ich die Mörderspinnen nehmen, einfach wegen Shatner. Ich liebe diesen Film. Also der hat zwar das Manko mit dem, da wurden definitiv Tiere nicht gut behandelt. Das finde ich scheiße, aber ich mag den Film, wenn man jetzt diesen Punkt beiseite schiebt, wegen Shatner und dieser Überperformance. Und also ganz ehrlich, ich bin jetzt kein krasser Spinnenphobiker, ne? Aber bei diesem Film, der kriegt mich trotzdem jedes Mal. Mir krabbelt's am ganzen Körper, wenn ich das sehe. Spätestens bei dieser Szene im Cockpit, heiliger Bimbam. Das macht mich fertig.
Also da haben wir im Kino köstlichst gelacht. Ich habe mir erst vor einer Woche gesehen. Und wir könnten gar nicht weiter auseinanderliegen mit.
Ich bin halt auch der härtere Shatner-Fan. Das ist, wie es ist, oder?
Das kannst du so nicht sagen. Das stimmt gar nicht.
Machen wir mal irgendwann einen eigenen Podcast drüber.
Wollte gerade sagen, wir müssen ein bisschen Shatnern. Okay, nach dieser schönen Shatner-Pause kommen wir zum letzten großen Battle. Ich bin mir fast sicher, für was du dich entscheidest, aber ich habe es dir trotzdem nicht sehr einfach gemacht. Scream oder Nightmare?
Scream.
Das dachte ich mir.
Ja, eindeutig. Also Scream zählt definitiv wirklich zu meinem absoluten Lieblingsfilm, der erste. Der ist fest, den liebe ich, den kann ich immer gucken, und der schafft es, mich irgendwie auf alle Arten zu bedienen. Das ist für mich auch so ein Wohlfühlfilm auf der einen Seite, die Charaktere, das kriegt mich immer, das ist so ein Film, den kann ich immer reinschieben. An dem werde ich immer Freude haben, und egal wie oft ich ihn gesehen habe, egal wie gut ich ihn schon mitsprechen kann, völlig wurscht, der ist super.
Udo, wir haben ja jetzt nur den Ende Oktober. Das heißt natürlich für uns nicht, dass wir jetzt aufhören mit Horrorfilme schauen. Was waren aber jetzt für dich so in diesem Oktober so deine, ich sag mal, Horror-Neuentdeckungen? Also was sind so die Filme, wo du sagst, so, die kannte ich noch nicht, habe ich entdeckt und fand ich sehr gut. Gab's da was?
Da muss ich jetzt gerade mal kurz in mich gehen, was ich denn überhaupt so alles gesehen habe. Ich habe so ein paar Sachen halt wirklich nochmal geguckt, so wie Late Night with the Devil jetzt gerade wirklich nochmal vor kurzem, weil da die DVD jetzt bei mir wirklich reingerauscht ist. Und ich hatte halt total Bock, Rosemary's Baby nochmal zu sehen. Vielleicht muss ich da im Zusammenhang mal Apartment 7a erwähnen, der bestimmt kein perfekter Film ist. Ist ja das quasi irgendwie Prequel zu Rosemary's Baby. Und ich muss schon sagen, wenn man den jetzt mal ein bisschen losgelöst vom Originalfilm betrachtet, also wirklich als eigenständigen Film anguckt, war ich überrascht, dass der mich doch auf einer ganz positiven Note erwischt hat. Ich hätte da Schlimmeres erwartet und war da grundsätzlich total zufrieden mit dem Teil, weil der schon einen schönen Style hat und irgendwie auch ganz gute Atmosphäre und ein paar wirklich tolle Momente. Ich weiß nur nicht, wie sehr ich den wirklich als Prequel sehen will, denn der ist schon auch irgendwie, ich will nicht das Wort Remake sagen, das passt irgendwie nicht richtig, aber der ist schon genau dieselbe Art Film, und da ist jetzt nicht eine völlig neue Geschichte, die da erzählt wird, aber ich fand den trotzdem gar nicht übel. Und ich habe All the Colors of the Dark nachgeholt, auf deine Empfehlung hin. Den fand ich sehr gut. Der hat mich wirklich gut unterhalten. und ja, gerade stimmungsseitig total abgeholt. Also es ist halt einfach eine Richtung, die ich sehr mag. Und ja, auch dieses Okkult-Thema fand ich ganz, ganz großartig. Und ich würde noch sagen, im Kino kann ich noch erwähnen The Substance, einfach weil der mich schon erwischt hat. Auch da kein perfekter Film, das bestimmt nicht. Mhm. Aber ein Film, der sehr starke Szenen hatte, der definitiv Punkte hatte, über die ich danach lange nachdenken musste, / muss. Der war einfach als Kinoerlebnis ziemlich cool. Ich fand den als Gesamtpaket, so ins Kino reinzugehen, überhaupt keine Ahnung zu haben, worum es da geht, was mich erwartet und das so zu sehen, das war einfach ein toller Abend mit diesem Film. Und das ist ja auch schon mal jede Menge wert. Ich glaube, der würde nochmal anders wirken, wenn man den einfach zu Hause mit Ablenkung irgendwie auf der Couch guckt. Mhm. Im Kino war der super. Da hat das wirklich Freude gemacht. Ja, ich glaube, so kann ich das erstmal beantworten. Wie ist es bei dir?
Also Substance habe ich ja auch gesehen im Kino und ich fand das natürlich cool, den anderen Leuten beim Ekeln ja auch so ein bisschen so zuzuhören und teilweise auch zu sehen. Das hat schon was gehabt. Der Film ist tatsächlich nicht so perfekt. Er hat auch so ein paar wirklich Schwachstellen, vielleicht auch ein bisschen zu lang. Aber ansonsten fand ich vor allem auch dieses wahnsinnig übertriebene Ende. Also das letzte Viertel von diesem Film, das hat mir dann doch ein schönes, großes Grinsen ins Gesicht gezaubert. Mhm. Und im Kino hat mich tatsächlich auch echt abgeholt, Smile 2. Den fand ich tatsächlich echt gut. Also, weiß nicht, hast du den gesehen?
Ich habe den ersten noch nicht gesehen, deshalb bin ich jetzt in den zweiten nicht reingerannt. Ich habe den ersten mal angefangen und musste aus irgendeinem Grund, jetzt nicht, weil er mir nicht gefallen hat oder sowas, ich musste aus irgendeinem Grund abbrechen. Keine Ahnung, kam Anruf rein, irgendwas war los. Und dann konnte ich den nicht wirklich weitergucken und irgendwie bin ich nicht dazu gekommen, den nochmal nachzuholen. Das muss ich irgendwann mal tun, aber ich fand es jetzt irgendwie auch deppert, in den zweiten reinzurennen, wenn ich den ersten nicht richtig kenne. Ne? Das, ja.
Genau, und ansonsten habe ich tatsächlich geschafft, mal endlich Midnight Mass mir nachzuholen, die Mike Flanagan-Serie, die mir tatsächlich sehr gut gefallen hat. Was allerdings auch so ein Ding war, ich hatte zum Beispiel, kennst du X-Tro?
Ja, klar.
Genau, ich fand den ja furchtbar.
Ehrlich?
Ich konnte damit nichts anfangen, gar nicht. Also der hat mir nicht so sehr gefallen. Also der hatte schon ein paar Momente drin und ein paar wirklich ekelhafte Effekte. Mhm. Aber ansonsten hat er mich ganz schön im Regen stehen lassen.
Mhm. Den habe ich im Kino gesehen, hier im Double Feature. Den fand ich da wirklich schön. Ich habe den auch irgendwie zu Hause nochmal gesehen. Mhm. Also den mochte ich. Ich weiß nicht, war mal eine Empfehlung auch von Patrick Lohmeier. Grüße nach draußen. Genau, da hatte ich den irgendwie schon auf dem Zettel. Kannst du mich bei Flanagan kurz mal mit reinnehmen, weil ich habe diesen Titel mal gehört und ich weiß, dass es von ihm ist, aber ich habe überhaupt gar keine Ahnung, worum es geht. Kannst du mir mal so ein Topic nennen?
Von Mike Flanagan?
Ja, von Midnight Mass heißt es, ne? Nee, doch.
Doch, Midnight Mass, genau. Es geht typisch, das ist so eine Insel, so eine Fischerinsel ist das, Fischerdorf.
Ja.
Und der Pater auf der Insel, der ist halt krank, siedelt übers Festland drüber und dafür kommt halt ein neuer, jüngerer Priester kommt dort an. Ja. Und mit ihm kommt aber eben halt irgendwie was ganz Mysteriöses mit an. Katzen sterben, irgendwelche scheinbar großen Pelikane fliegen dort irgendwie rum und das Ganze ist sehr religiös auch aufgeladen und diese ganzen Messen, die ganzen Predigten, die stehen da sehr im Fokus und dieses ganze Dorf ist halt auch wirklich sehr, sehr, sehr katholisch, sehr christlich und ja, da gibt es da so einen Typen, der hat jemanden totgefahren, der kommt jetzt nach seinem Gefängnisaufenthalt wieder und versucht da wieder Fuß zu fassen und dann entspinnt sich so ganz, ganz langsam was Mysteriöses, Dramatisches dort auf dieser Insel, was ich will gar nicht so viel für weggeben, aber ich fand das tatsächlich sehr gut. Also es ist sehr stimmungsvoll vor allen Dingen und irgendwo zwischen Needful Things und Salem Slot irgendwo angesiedelt.
Das klingt aber sehr, als könnte mir das gefallen und ich mag Flanagans Stil ja hier und da auch echt ganz gerne. Ich kenne jetzt nicht alles, was er so gemacht hat, aber die Sachen, die ich kenne, ich glaube, da war jetzt nichts dabei, was ich total furchtbar fand, sondern alles mindestens interessant und teilweise sogar richtig gut. Also würde ich glatt mal einen Blick riskieren. Ist bestimmt auch beim selben großen Streaming-Dienst, oder? Wie die anderen Sachen?
Ganz genau.
Okay, okay. Ja, muss ich
irgendwann. Der hat ja sozusagen seinen Exklusivvertrag mit diesem Anbieter.
Ja, da war ich mir nicht sicher, ob das immer noch der Fall ist. Aber gut, nee, da werde ich mal irgendwann reinschielen.
genießt wirklich Narrenfreiheit dort. Und die Serie ist auch ein guter Beweis, warum. Also ich finde es schön, dass der welche hat, damit er sowas halt machen kann.
Ja, voll, klar, absolut. Ist ja schön, genau. Schön, dass er diese Möglichkeit kriegt und sich austoben kann und sich die Stoffe auch ganz gut aussuchen kann und so. Ist ein guter Mann.
Und das Letzte, was ich unbedingt noch erwähnen wollte, und das wollte ich auch mit dir teilen, vielleicht aber auch mit den Zuhörern da draußen, und zwar geht's um die aktuelle 40 Jahre Steelbooks Re-Release von Nightmare on Elm Street. Ich habe den mir als am Wochenende geholt gehabt auf Flohmarkt. Da ist der DVD- und Blu-Ray-Dealer des Vertrauens, da kannst du auch mal so ein eingeschweißtes Mediabook für 10 Euro mal kaufen. Und der hat das da gehabt und dann habe ich gedacht, los komm, jetzt schlägst du halt mal zu, weil ich habe halt immer noch die DVD-Box und vielleicht ein cooles Upgrade. Und also die Restauration, die 4K-Scheibe, muss ich wirklich sagen, haben sie cool gemacht. Also der Film sieht halt einfach crisp aus, der sieht super aus. Wenn du mich fragst, braucht man das aber eigentlich gar nicht. Der Film kann ruhig ein bisschen dunkel sein, der kann den Blaustich haben, wie er auf der Blu-ray drauf ist. Die Tonspur muss nicht so perfekt sein, wie sie da ist. Der kann richtig wirklich schmutzig, dreckig kann der sein. Das tut dem Film nichts Schlechtes, sondern im Gegenteil auch was Gutes. Also ich finde, man braucht es nicht. Was ich darüber hinaus noch beschissener finde, ist, dass sich in dieser Box, in dieser seelenlosen Steelbox, tatsächlich ein Repack auch noch befindet. Also da ist die Original Blu-ray, die es seit 15 Jahren schon im Verkauf gibt, die ist da beigefügt sozusagen für die Leute, die immer noch keinen 4K-Player haben. Und da kenne ich noch viele, die noch keinen haben, sondern einfach nur Blu-ray haben. Jo. Das heißt also, die kriegen wieder die gleiche Blu-ray. Und die Bonus-Features, die kennt man. Und zum 40. gab es kein neues Interview, keine Doku oder sonst irgendwas, nichts, gar nichts. Man nimmt das Gleiche, was du sonst auch immer irgendwo dabei hattest. Und dann gibt es noch nicht mal einen Begleittext. Also noch nicht mal einen Begleittext irgendwie, sondern es gibt ein paar Karten, ein Poster, Deal with If. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für den aktuellen Straßenpreis, für diese Steelbox muss ich wirklich sagen, guckt euch den Film von alten Scheibe an und wartet vielleicht aufs 50-jährige Jubiläum. Vielleicht schafft man es da, dann auch mal eine vernünftige Veröffentlichung rauszubringen. Wie wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke an American Werewolf, das war ja mal mega, was die da gemacht hatten. Und das hier ist ja riesengroßer Scheiß. Also wenn ihr mich fragt, ihr braucht das Ding nicht.
Okay, er war jetzt zum Glück auf meiner Wunschliste auch überhaupt gar nicht drauf. Aber ich habe noch eine Negativempfehlung, weil auf meiner Wunschliste war drauf, ich hatte irgendwann mal was darüber gelesen und hatte irgendwie total Bock. Ich mag ja so schlotzigen kleinen Mumpitz, ne? Und dann hatte ich was gelesen von einem Horrorfilm, der da über Hulu kommt, also hier bei uns zulande über Disney, der sich mit einem Pumpkinhead beschäftigen soll, beziehungsweise ne, also einem Kürbis, einem mordenden Kürbis. Ich hatte voll Bock auf diesen Film, Carved heißt der. Und leider ist der echt schlimm. Puh. Also, wenn ihr das mal bei Disney irgendwie auftauchen seht, wirklich macht einen Bogen drum. Das ist langweilig. Ist einfach so stinklangweilig. Die Idee ist irgendwie cool, aber das ist wieder das Typische, ne? Wenn es eigentlich ein Stoff ist für einen Kurzfilm. Ich glaube, da gab es auch vorher einen Kurzfilm und die hauen das dann auf einen Langfilm, hauen echt leider ein paar richtig miese CGI-Effekte drüber. Also wirklich unterste Kanone. Und also das, nee, schade. So eine schöne Idee und auch ein paar echt tolle Darsteller und das ist alles einfach Schrott. Also das als Warnung an unsere gehörende Gemeinde da draußen.
Sehr schön. Cool. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt einen schönen Block an Neuempfehlung vielleicht für euch da draußen. Und ich würde sagen, wir haben noch was anderes zu verkünden, Udo. Wir haben noch ein bisschen Werbung.
Ja, das stimmt. Wir haben, und das haben wir, glaube ich, auch schon mal angekündigt, irgendwie bimmelt da was. Ich glaube, wir haben das mal vorangeteased, aber jetzt kommt hier der richtige Teaser. Wir haben nämlich Musik gemacht, ein neues Album. Und es ist ein neues Low-Orbit-Drift-Album. Und es ist, ich finde, ein ganz, ganz besonderes Album geworden.
Auf jeden Fall.
Es ist Science-Fiction. Science-Fiction-Musik, Synthesizer-Science-Fiction-Musik. Und zwar so ein bisschen wirklich wie in alten Tagen. Es ist ein modularer Synthesizer, der da im Kern der ganzen Soundgeschichte steht. Ein sehr abgefahrenes Ding, was sehr, sehr coole Geräusche machen kann, die so an Soundtracks der 60er, 70er Jahre erinnern aus dem Science-Fiction-Bereich. Und das alles sehr analog zusammengezimmert, auch mit einem Diktaphon, also wirklich einem alten Mikrokassettenrekorder aufgenommene Geräusche mit drin. Du dürftest am Schlagzeug reintrommeln, was das Zeug hält. Richtig schön. Dann großartige Sängerin, die Leo ist mit an Bord, die auch auf dem letzten Album schon mit drauf war. Und das Ganze ergibt so eine super interessante Mischung, eine super interessante Brühe. Auf kompletter Albumlänge so ein Ding. Ich glaube, das ist was, da legt man sich wirklich auf die Couch. Mir geht's zumindest so. Ich lege mich da auf die Couch und höre das ganze Ding und musste auch sehr aktiv zuhören, weil es eben nicht, das ist nicht Radiomusik oder sowas. Das ist keine Musik, wo man irgendwie mitsingen möchte oder sowas, sondern es ist ein Stück Musik, wo man sich, glaube ich, sehr mit seiner Fantasie drauf einlassen kann und so ein paar eigene Bilder im Kopf entwickelt, was für ein Film da abläuft zu dieser Musik.
Ich habe das immer beschrieben als, das ist ein Soundtrack zu einem Film, den es noch nicht gibt. Retrofuturistisch. Science Fiction, und wenn ich einfach nur ganz kurz so diesen Prozess, was du mir beim Schlagzeug gemacht hast, einfach wiedergeben kann, damit man so ein Verständnis dafür bekommt. Also ich habe über Schlagzeug Spuren sozusagen aufgenommen und der Udo hat dieses Signal genommen, auf Kassette überspielt, die Kassette 2 Wochen lang auf seinem heißen Dachboden gelegt und dann diese Kassette mit dem Audiorekorder nochmal aufgenommen und dann erst wieder digitalisiert, um das Ganze sozusagen so gut wie möglich zu verfremden und zu distorten. Und das ist nur ein winzig kleiner Teil von dem, was Udo da gemacht hat. Und ich fiebere dem Ganzen sehr entgegen. Unter anderem ist sogar auch noch ein Cover, also von mir, das habe ich selber gemacht. Das ist ein Foto und das ist jetzt das Cover. Das hätte ich niemals gedacht, dass so eine Fotografie irgendwann mal ein Cover sein wird. Und es ist so ein schönes Gemeinschaftsprojekt und das kommt dann im Dezember auf uns alle zu.
So sieht's aus. Im Dezember im Streaming und man muss sagen Mitte November, 13. November schon bei Bandcamp und man kann es jetzt schon vorbestellen. Also sowohl digital als eben auch, und das ist so mein persönliches Highlight, um das Ganze, diese ganze Kollaboration abzurunden, auf limitierter Kassette. Und das finde ich ja großartig. Ich bin Audiokassetten-Fan. Dieses ganze Album ist mit Audiokassetten entstanden. Also sowohl normalen Kassetten aufgenommen, als auch Verfremdung über ein kleines Kassettengerät, was so einen leichten Schaden hat. Und deshalb so eine unglaublich tolle Kompression liefert, dann dieses Diktaphon mit den Mikrokassetten. Das hat schon beim Entstehungsprozess eine unglaubliche Rolle gespielt und es war für mich völlig logisch, dass dieses Album dann auch auf Kassette rauskommen muss, denn ich glaube, das ist so das Medium, wo man dann den maximalen Outcome für sich irgendwie als Erlebnis, glaube ich, draus ziehen kann. Das Ding kann man vorbestellen und die ersten Vorbestellungen gehen auch schon in ein paar Tagen raus. So als kleinen Bonus an die Vorbesteller und Vorbestellerinnen da draußen. Und so offiziell zu haben, ist das dann digital und auf Kassette auf Bandcamp ab dem 13. November.
Sehr schön.
So, dann haben wir noch was zum Hören, ne? Damit die Menschen auch einen Eindruck haben. Wir haben einen Teaser im Gepäck und den hauen wir euch jetzt mal um die Ohren. Ganz viel Spaß.
Unbekannte Signale auf. Traumpilotin Enna und ihr Team können die Signale bis zum Olympus Mons am Rande der Tarsis-Region auf dem Planeten Mars zurückverfolgen. Sie begeben sich auf eine gefährliche und atemberaubende Mission in die sturmgepeitschte Weite des Mars. Den unerbittlichen Gefahren des Planeten ausgesetzt, wartet auf die Besatzung eine noch weit größere Bedrohung. Eine uralte Kreatur, ausgestattet mit schier unglaublichen mentalen Fähigkeiten.
Es ist, als wäre ich nicht mehr ich. Als schläge mein Herz im doppelten Puls. Als hätten die Nacht und Vergänglichkeit mich endgültig verschlungen.
Wird Enna und sich gegen dieses mächtige Geschöpf zur Wehr zu setzen.
Nein! Nein! Raus aus mir! Raus aus mir! Hier, mein Kopf!
Low Orbit Drift bringt euch ein retrofuturistisches Science-Fiction-Abenteuer der Extraklasse. Taucht ein in die betörenden Welten zwischen Synthesizern und Soundscapes und lasst euch von den Gesängen der Sirene berauschen.
Es ist, als würden die Stimmen Besitz von mir ergreifen. Als würde meine Seele ihren Körper verlassen. Fliehen! Hinaus in die toxische, alles verschlingende Atmosphäre!
Ein neues Kapitel in den Weiten des Weltalls. Dies ist ein Klangabenteuer, das ihr nie vergessen werdet.
Starte die verdammte Maschine, Lauren!
Ich kann nicht!
Du hast doch den Verstand verloren! Du musst! Sonst sind wir alle verloren!
Low Orbit Drift, the Siren of Olympus Mons. Jetzt auf Bandcamp. Digital und streng limitiert auf Audiokassette.
Da sind wir wieder. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen kleinen Einblick bekommen, was da auf euch zukommt. Also ihr wisst, was zu tun ist. Der Vorbestelllink, der befindet sich unten in der Beschreibung. Und ja, lasst von euch hören. Schreibt uns dazu, schreibt den Udo vor allen Dingen auch auf seiner Seite an. Wir verlinken alles zu Low Orbit Drift einfach hier unten. Tretet mit ihm in Kontakt und vielleicht schaffen wir es sogar auch nochmal, dass der Udo uns irgendwann auch noch mit Merch beschenkt.
Ja, du, es ist immer so viel zu tun, was soll ich sagen? Aber ja, vielleicht komme ich auch noch dazu. Die Kassette ist schon mal ein Anfang und dann gucken wir, wie es weitergeht. Ich bin auf jeden Fall dankbar für jede Bestellung, für jedes Hören, für jedes Weitersagen. Ganz, ganz großartig. Ich freue mich über jede Form von Support, denn so kleine Musik, die hat es nicht leicht dieser Tage und eigentlich noch nie.
Und dann werde ich das jetzt als Überleitung nutzen, und zwar vielleicht zu einer kleinen Geschichte, an die ich mich noch sehr gut erinnern kann. Es war sehr lange her, ich muss glaube ich 12, 13 Jahre alt gewesen sein. Es war ein Sonntag und das war so einer von diesen Sonntagen, wo man weiß, am nächsten Tag hat man eigentlich gar keine Lust in die Schule zu gehen. Man hat sich den Sonntagabendfilm angeschaut und dann lief sozusagen danach noch der zweite Film, der sozusagen so ab 22 Uhr roundabout losgeht. Und da habe ich noch so ein bisschen reingeschaut und dann gab es eine Stelle in diesem Film, die werde ich wirklich nicht mehr vergessen. Die war grotesk, die war verstörend und hat auch dazu geführt, dass ich sofort abgebrochen habe und habe mir gesagt, diesen Film will ich nie wieder sehen. Die Rede ist von Naked Lunch und es geht um die Szene, wo Julian Sands als dieses Rieseninsekt da sich über diesen Kopf da stürzt und diesen Typen da so aussaugt.
Ja.
Und das war so disgusting, also wirklich verstörend, ekelhaft. Ich dachte nur, was zum Teufel ist das? Ich musste das ausmachen und das hat mich auch Wochen, Monate lang hat mich das beschäftigt, also wirklich richtig beschäftigt. Und ich hatte bis dato ja schon so ein paar Sachen gesehen, aber das in dieser Form, dieser Bedrohlichkeit und vor allem diese unvermittelt, da hatte ich nicht damit gerechnet. Und erst vor Jahren bin ich dann wieder über den Film gestolpert, hatte vergessen, dass es diese Szene gab. Und als ich die gesehen habe, war es so ein ganz kurzer Moment wie, ach du Scheiße, es ist da in der Film. Och, ist ja gar nicht so schlimm, coole Effekte. Aber es gab halt wirklich einen Sprung und ich wollte dich tatsächlich mal fragen mit dieser kleinen Einführung, gab es denn einen Film, wo du dich mal so richtig geekelt hast, wo du wirklich gesagt hast, oh meine Güte, war das ekelhaft und ist der dir hängen geblieben bis heute noch und hast du so einen richtig ekelhaften Film in deiner Liste?
Also, ich habe Erinnerungen. Ne? Also ich muss einen Film nennen, da habe ich viel drüber nachgedacht, aber ich weiß beim besten Willen nicht mehr, wie der Titel war. Ich kann es nur versuchen wiederzugeben. Es gab auf Arte im Nachtprogramm vor vielen, vielen Jahren gab es mal so eine Reihe mit japanischen Filmen. So, kleinere Filme, größere Filme, Meisterwerke und so weiter und so fort. Aber alles so ein bisschen abseitiger, alles so ein bisschen off. Und da ist ein Film gelaufen, schwarz-weiß war der, zumindest in meiner Erinnerung. Ich bin mir recht sicher, der war schwarz-weiß. Der war ganz verschroben. Also auf mich hatte der damals so eine Wirkung wie so ein David Lynch-artiger Film, der eher so traumweltenmäßig funktioniert. Und da ging es um eine Form von sexuellen Obsessionen und das in Kombination mit Amputationen. Und da waren ein paar Szenen drin, ich musste das abwürgen, das Ganze im wahrsten Sinne des Wortes, weil wirklich, ich war damals nicht vorbereitet auf diese Art Film. Ich habe wie immer da einfach eingeschaltet, weil ich dachte, oh ja, die Arte-Reihe, da immer cooles Zeug dabei. Und also in meiner Erinnerung waren da ein paar ganz fiese Szenen. Ich muss das jetzt gar nicht detailgetreu wiedergeben, aber wie halt diese Amputation und Sexualität irgendwie vermischt wurden. Und das war für mich damals einfach zu viel. Das fand ich wirklich, da geht's mir jetzt nicht um irgendeine Form von Shaming, aber das war für mich in diesem Alter und mein Blickwinkel war das zu viel. Das war ein völliger Error in meinem Kopf und ich bin diese 1, 2, 3 Szenen, die ich da im Kopf habe, auch bis heute nicht mehr losgeworden. Die löscht mein Gedächtnis nicht. Die sind nach wie vor da. Und die fand ich wirklich krass irgendwie, ja. Das möchte ich gerne anführen. Also leider titellos. Ich hätte da gerne mehr geliefert. Ich habe noch ein bisschen versucht zu recherchieren. Aber das kann ich an dieser Stelle nicht. Denn ich ekel mich eigentlich bei Filmen gar nicht oft. Ich habe eher Filme, die mich verstören. Ich habe ganz viele Filme, wo ich einen Bogen drum mache oder die ich abschalte, die ich nicht gucken kann oder will, die aber alle mehr auf einer psychologischen Ebene funktionieren. Also so Torture-Porn-mäßig oder sowas wie Irreversibel konnte ich nicht weitergucken. Der hat mich am Anfang schon so tief in der Magengrube erwischt, dass ich gemerkt habe, das ist nicht mein Film. Ich kann anerkennen, das ist bestimmt ein Stück Kunst, was ganz vielen Menschen irgendetwas gibt. Von daher gar nichts gegen dieses Werk von Gaspar Noé. Aber ich kann das nicht gucken. Und das geht mir auch bei manchen Sachen von Lars von Trier so. Oder das geht mir auch bei hier Speak No Evil, hatten wir mal drüber gequatscht. Ne? Das ist auch so ein Ding, der trifft mich auf einer Note, auch wie Funny Games oder sowas, die ich überhaupt nicht mag. Ich guck das einfach nicht gerne. Das gibt mir nichts. Das macht bei mir ein schlechtes Gefühl, was viel zu lange bleibt. Und das möchte ich halt in diesem Hobby Filme gucken, das ich sehr, sehr liebe, so nicht erleben. Aber das nicht wirklich was richtig ekelt. Da sind nur so ein paar Erinnerungen aus Kindheit. Ist auch so ein Ding. Ich glaube, da wissen jetzt sofort alle Menschen, welcher Film das ist. Und ich weiß es jetzt vom Titel her wieder eher nicht. Da ist eine Szene, die habe ich auch ganz, ganz früh gesehen und wirklich nur beim Reinkommen. Ich glaube, mein Bruder hat das mit Freunden geguckt oder sowas. Irgendwo war das so eine Situation, Videoabend, und ich bin da als Kind reingestolpert. Und da ist die Szene, wie jemand vor einer Wand steht und da fliegt ein Baseball auf den Kopf und der ganze Kopf zermatscht an dieser Wand. So, wumms. Und genau diese eine Szene habe ich gesehen. Keine Ahnung, ob das irgendwie Basket Case ist oder sowas. Irgend so ein 80er Horror-Ding wird das sein. Irgendwas sehr Bekanntes, glaube ich. Und das fand ich zu dem Zeitpunkt ziemlich eklig, weil ich sowas einfach noch nicht gesehen hatte. Ich kannte sowas nicht. Und ich war völlig schockiert, riesengroße Augen, und bin dann aus diesem Zimmer rausgeschmissen worden. Aber ich habe diese Szene, dieses Zermatschen, ich habe das nie vergessen. Richtig hart. Heutzutage gucke ich sowas ständig, ne? Das schockiert mich überhaupt gar nicht mehr. Ich liebe solche Matscheffekte. Ich mag ja gerade diese 80er-Jahre-Sachen super gern. So ein Society oder sowas, ne? Ja, ja. Liebe ich sehr. Aber damals hat mich das schockiert. Wie sieht's aus? Was hast du für Erinnerungen? Was für Filme würdest du nennen für dich?
Also so richtig so ekelhafte Filme, also du hast sowas angesprochen, also früher, vor 20 Jahren, wären es auf jeden Fall klar so Fulci-Filme gewesen, wo es richtig spratzt und schmatzt, wo die Gore-Bauern sagen, yes, das ist genau das, was wir wollen. Das hat mich vor 20 Jahren null abgeholt. Auch sowas wie Zombie-Holocaust zum Beispiel, wo dann auch echter Tiersnapf noch mit drin ist. Das sind so Dinge, das ist heute auch immer noch wirklich sehr grenzwertig guckbar. Wird mich jetzt wahrscheinlich nicht mehr so ekeln. Mich ekeln tatsächlich dann eher andere Sachen oder abstoßende Sachen. Also sowas wie Scary Movie. Genau, der.
Habe ich mir nie näher angeguckt. Ich weiß, dass es das gibt, aber mehr weiß ich darüber nicht. Egal.
Wenn ich die Synopsis lese, dann ekelt es mich sozusagen schon.
Okay.
Und das ist ein Maß an Kindeswohlgefährdung, die ich verachtenswert finde. Mhm. Und ich finde das sehr ekelhaft schon. Human Centipede geht auch in so eine ähnliche Richtung. Also da ist schon ein gewisser Ekelfaktor mit dabei.
Mhm.
Ich habe die Filme auch entsprechend nicht gesehen. Also da ist sozusagen so ein bisschen so meine Grenze, gerade wenn es vor allen Dingen so irgendwo zwischen Sleaze und wirklich echt ranzigen Schrammelhorror rankommt. Es gab mal eine Szene, ich habe ein paar Szenen gesehen von Premutus damals, das war so billig und blöd. Und dadurch hat es aber übrigens so eine ganz ekelhafte Stimmung auch gehabt, weil der Film auch so billig war. Viele Uwe Boll-Filme sind auch manchmal auch sehr eklig, weil sie so billig sind, weil du siehst halt, dass das halt so einen ekelhaften Schmatzeffekte sind. Und der Film aber insgesamt sehr hohl. Und das ergibt irgendwie so eine ganz merkwürdige Grundstimmung.
Mhm.
Anders jetzt als wie sowas wie Reanimator, wo du weißt, es ist halt eine einfache Gore-Klamotte, da gibt es halt ein bisschen Humor mit drin, das ist alles überspult und überdreht und du hast dann immer das Gespratze da drin. Damit kann ich schon eher was anfangen.
Mhm.
Wenn so ein Film so richtig zynisch ist, wie du es vor uns beschrieben hast, zum Beispiel, also gerade jetzt der Funny Games zum Beispiel oder auch Speak No Evil, da ziehe ich schon wieder eher einen Reiz halt raus, weil da auch eine Message auch mit hintersteckt. Aber gerade die Filme, die gar keine Message haben und auf diese ekelhafte Art und Weise versuchen zu unterhalten, ich weiß nicht, da wären wir nicht so wirklich Freunde damit.
Ja, nee, also sowas wie Human Centipede oder sowas, das hat mich auch nie gereizt. Ich habe mich da weder reingelesen noch reingeguckt, weil irgendwie ein, zwei Stimmen habe ich gehört und da wusste ich gleich schon, das ist irgendwie gar nicht my cup of tea, ne? Ich mag da halt einfach den spaßigen Kram mehr. Aber mir ist jetzt gerade durch deine Erzählung noch eingefallen, ich habe auch irgendwann, ich glaube, das war auch hier im Double Feature, ich hoffe, ich schreibe denen das jetzt nicht falsch auf die Fahne, aber ich meine, da war das, auch so ein Mondo-Film gesehen, wo es auch ganz viel um Tiere ging und Massentierhaltung und all solche Geschichten. Und also da hatte ich auch wirklich richtig Ekel, da war mir richtig schlecht. Einfach, weil es da um solche Hühnerfarmen ging und was da so abgeht und so. Und da wurden ganz schnell hintereinander ganz fürchterliche Szenen gezeigt und Schlachtungsszenen gezeigt und hast du nicht gesehen. Also es war, das ist so auf mich eingeprasselt, mir war wirklich speiübel. Also das muss ich ganz klar auch erwähnen. Das ist so eine Art von Film, schwierig.
Mhm.
Sehr, sehr schwierig.
Ja. Aber weil du es vor uns auch schon gesagt hast, The Substance war jetzt in diesem Kinojahr, kann man schon sagen, so mit schon das in Anführungszeichen ekelhafteste so mit, was man sehen konnte.
Absolut, aber das war jetzt ein Maß, wo ich sage, also da, das kann ich für mich persönlich komplett als Unterhaltungsfilm mit schmatzigen Mitteln verbuchen, aber das ist jetzt nichts, wo ich dann reingehe und mich ekel, sondern da muss ich eher schmunzeln, wenn das Mädel drei Sitze weiter, wie es bei mir in der Kinovorstellung war, öfter mal reagieren musste auf die ein oder andere Art. Übergeben hat sie sich nicht, aber sie war schon mitgenommen. Ja.
Wir sprechen ja heute vor allen Dingen auch über Sachen wie vom Dach pinkeln, Haare aus dem Mund ziehen, Tiere sezieren, Hirn fressen, ins Gesicht beißen und Neurodermitis auf Acid.
Du hast also, Augäpfel lecken vergessen.
Augäpfel lecken habe ich noch vergessen, entschuldige bitte. Oh. Also hier gibt es Ekel für die ganze Familie, gibt es hier. Für jeden ist etwas dabei.
Ja, toll.
Und Julia Ducournau mit dem Film Raw, beziehungsweise er heißt ja auch Grave, 2016 auf den Cannes Filmfestspielen diesen Film präsentiert hat, waren einige Leute schon ganz schön angeekelt. Der Film hat trotzdem, war wirklich ein Achtungserfolg, aber ich kann irgendwo so ein bisschen nachvollziehen, wo dieser Ekel herkommen könnte.
Ein bisschen. Holy shit. Also erstmal danke, dass du diesen Film angeschleppt hast. In Anführungsstrichen danke. Es hat ein positives und ein negatives.
Mhm.
Weil ich glaube, selber hätte ich den erstmal nicht gewählt. Es war eine faszinierende Erfahrung. Und ich kann schon mal so viel sagen, so viel spoilern. Bei dem Film war mir an mindestens zwei Stellen richtig kotzübel.
Da werden wir definitiv zu sprechen kommen. Der Film befand sich, wir haben ja so eine kleine Liste, so einen Film, den wir irgendwo besprechen wollen. Da hatte ich den draufgepackt oder du sogar auch mal irgendwie.
Nee, du warst das. Doch, das warst
okay.
Du. Ja.
Okay, auf jeden Fall fand ich es eigentlich schön, mal Frauenkino hier zu haben, also wirklich einen Film von einer Frau auch geschrieben. Mhm. Das ist ja nochmal ein Unterschied, also nicht nur eine Auftragsarbeit, sondern wirklich geschrieben und directed. Mhm. Von Gia Ducanu. Und das ist, wenn man so will, tatsächlich der erste Feature-Film. Er hatte vor ein paar Kurzfilme gemacht und das ist so der erste große Film. Und mir geht's da immer so, ich habe voller Ehrfurcht, gucke ich dann auf solche Filme, die schon so rund sind, so klare Filmsprache haben, aber eine eigene Filmsprache haben. Und das wirklich als ersten Film halt raushauen. Na klar, hat die ein paar Kurzfilme vorher gemacht, aber mir geht es zum Beispiel auch so wie jemand wie Ari Aster oder so, oder auch Robert Eggers zum Beispiel, ja, die dann so eine, wirklich so eine Knallerfilme raushauen, denkst du, meine Güte. Und Raw ist schon fast ein bisschen nischig. Der ist jetzt vielleicht den genannten Regisseur, den ich gerade genannt habe, deren Filme jetzt vielleicht nicht auf einer Ebene, aber schon irgendwie unique und special. Und ich muss wirklich sagen, ich habe mich sehr darauf gefreut, heute mal drüber zu sprechen, weil es wird ein anderes Gespräch heute. Also wir müssen uns dem Film ganz anders nähern. Mhm. Und ich bin sehr gespannt, was wir da heute zutage fördern. Und vielleicht für die Menschen da draußen, die den Film nicht gesehen haben. Wir müssen und wir werden natürlich schon auf wesentliche Handlungspunkte eingehen müssen, um vor allem die Szenen zu beschreiben. Man würde wahrscheinlich zu viel vorwegnehmen. Und es macht schon Sinn, wenn man den Film vorher gesehen hat. Wenn man aber sagt, ich glaube nicht an Spoiler, Zitat Markus Stiegelecker, dann könnt ihr dem Gespräch gerne weiterfolgen und danach dann den Film schauen. Ansonsten wirklich Empfehlung, schafft euch den Film ran. Den kriegt man tatsächlich auch als Blu-ray für einen wirklich schmalen Taler, bekommt man den ungeschnitten und kommt dann einfach danach wieder her. Und ansonsten seid ihr vorgewarnt, dass wir jetzt spoilern werden. Und damit ihr wisst, um was es geht und wir so eine kleine Grundlage haben, Udo, magst du uns ganz kurz mal so ein bisschen zusammenfassen, um was geht's denn in Raw?
Na, ich knall euch wie immer erstmal einfach die DVD-Hüllen-Textur hier um die Ohren. So sieht's nämlich aus. Die 16-jährige Justine will in die Fußstapfen ihrer Familie treten. Sie alle sind Vegetarier und Tierärzte. Doch als ihr Studium beginnt, wird sie in eine perverse, gnadenlose und gefährlich verführerische Welt gezerrt. Um dazuzugehören, lässt das Mädchen demütigende Aufnahmerituale über sich ergehen und weicht schnell von den Prinzipien ihrer Familie ab. Sie ist zum ersten Mal rohes Fleisch mit unerwarteten Konsequenzen. Ihre wahre Natur kommt zum Vorschein und sie entwickelt einen unkontrollierbaren Hunger nach Blut.
Hunger nach Blut.
Ja.
Ich würde ja eher sagen, weil ich es auch schön in meine Begrüßung reingepackt habe, also Fleischeslust, es geht ja weniger um das Blut als tatsächlich auch um das Fleisch.
Ja. Ist tatsächlich so, ja. Holy, holy, holy moly. Ja, das, ich finde das fasst erstmal ganz gut zusammen, so wie sich dieser ganze Film aufstellt und entwickelt. Und ich finde es sehr schön, was du gesagt hast. Da wollte ich noch kurz Stellung drauf beziehen mit dem als Debüt-Feature-Film. Man erkennt total eine eigene Sprache hier von einer Regisseurin und eben auch Autorin. Das ist schon sehr beeindruckend, weil man guckt da drauf, also ich gucke da drauf und ich habe direkt gesehen, okay, das ist ein total eigener Stil und das eben nicht nur visuell oder audiovisuell, sondern vor allem eben auch, was inhaltliche Themen und die Annäherung an diese Themen angeht. Und das sieht man so in einem frühen Film echt nicht oft. Es gibt diese Filme, ne? Du hast ein paar genannt, ich würde auch noch irgendwie, keine Ahnung, Eraserhead noch mit in den Topf reinschmeißen, sowas in der Richtung. Einfach, wo man sieht, da steckt unglaublich was drin und an Gedanken und an auch an Vorbereitung, ganz bestimmt. Das ist schon wirklich toll.
Und ich finde das, so spannend. Viele sagen immer so, naja, so ein erster Film, da muss man sozusagen erstmal so das Schwimmen lernen, da muss man erstmal rausfinden, wie funktioniert denn was. Und diese Filmsprache, die da entwickelt hat, ich glaube, das wird sie wahrscheinlich mit ihren Kurzfilmen schon rausgefunden haben, wie so eine Szene halt geht. Aber ich finde das so spannend, weil der Film hat wahnsinnig viele Themen, die der ja verarbeitet in diesem Film. Und das finde ich eigentlich immer so ein Indiz eigentlich für so einen ersten Film, dass du dich sozusagen nicht so richtig entscheiden kannst, du wirfst alles rein, denn mir ist es selber so gegangen. Ich musste in meinen ersten Kurzfilm gefühlt irgendwie auch alles reinbringen, was mich umtreibt und das halt mit reinmachen. Und natürlich kann das schon alles Sinn ergeben, aber es kann manchmal zu viel sein, weil dann bestimmte Sachen nicht wirklich atmen können. Hier bei Raw finde ich es aber nicht ganz so schlimm, weil der Film schon die ganze Zeit auf 11 dreht. Mhm. Also wirklich richtig auf 11 dreht. Und der hat eine coole Bildsprache gefunden, also auch gerade kameraseitig. Da möchte ich auf jeden Fall gerne nochmal extra eingehen. Mhm. Aber lass uns heute mal einfach mal die Themen, die in diesem Film drin sind, vielleicht einfach mal so ein bisschen aufdröseln. Was ist da eigentlich drin? Wir haben es mit einer Art, ich sag mal, Horror-Mix zu tun. Es ist kein wirklicher reiner Horrorfilm, sondern wir haben vor allem auch, ich würde mal sagen, so ein Coming-out-of-Age-Film haben wir mit da drin. So ein bisschen Drama, so ein Geschwisterkonflikt. Du als Coming-out-of-Age, Genre-Liebhaber, Frage, siehst du da drinnen so einen Film in Raw?
Das habe ich mich tatsächlich sehr lang gefragt. Ich musste diesen Film zweimal gucken. Einfach, ne, weil ich habe beim ersten Mal gemerkt, ich sitze hier vor meinem Notizzettel und dieser Film prasselt auf mich ein. Du hast es schon genannt mit, da sind viele Themen drinnen. Ich war erstmal so dermaßen gefordert mit diesen ganzen Themen, die mir da wirklich um die Ohren geklatscht werden, wie schallende Ohrfeigen, dass ich den Notizzettel sofort zur Seite geschoben habe und mir dachte, okay, den gucke ich zweimal. Den gucke ich jetzt einmal wirklich, um alles irgendwie mitzukriegen und aufzunehmen und irgendwie greifen zu können. Und den gucke ich dann das zweite Mal mit Notizen und guck einfach, was das dann so mit mir macht, was so hängen bleibt, ne, was alles auf mich einknallt und versucht das irgendwie zu sortiert zu bekommen. Das macht der Film einem nicht leicht. Aber du hast es gerade genannt. Visuell habe ich direkt gemerkt, der trifft voll, was ich mag. Ich kann es noch nicht genau festmachen, da können wir gleich, ne, du hast es erwähnt, ein bisschen drüber sprechen, das aufdröseln, woran das genau liegt und was da die Bildsprache hier ausmacht und warum die Bilder so aussehen, wie sie aussehen. Finde ich auf jeden Fall einen riesengroßen Punkt, wenn ich versuche, mich diesem Film anzunähern, muss ich einfach diese zwei Ebenen betrachten. Du siehst, ich ringe ein bisschen, ich versuche diesen Film ne, zu sortieren. Ich
versuche mal ganz kurz was mit einzubringen. Und zwar habe ich als Vorbereitung jetzt für unser Gespräch in meinem Letterboxd-Review habe ich was geschrieben. Das war sozusagen wie so eine Art Sprungbrett auch für unser Gespräch heute. Und zwar ist es halt immer so, dass die gesellschaftlichen Normen, die wir uns so erarbeitet haben, dass die mich jetzt auch mit meinen 40 Lebensjahren, die ich jetzt habe, dass ich mit denen halt immer noch zu hadern habe. Also das ist wirklich was, wo ich jeden Tag sozusagen ins Grübeln komme. Und zwar, die Welt, in der wir leben, die ist schroff, die ist hart und die hat eben halt nicht sehr viel übrig für Leute, die empathisch sind. Und das Erwachsenwerden, das ist eines der schmerzhaftesten und schwierigsten Erfahrungen, die man halt im Leben machen kann. Und ich finde, dass dieser Film das irgendwie geschafft hat, das zu transportieren. Diesen Kampf, dieses Erwachsenwerden oder der Weg zumindest dahin, ja, der vom wirklich behüteten Zuhause in die freie Welt sozusagen da rauszukommen. Das kann eine spannende Phase sein, wenn man jetzt an die Partyzeit denkt. Das kann aber, vor allem wenn man jetzt an die Arbeitswelt denkt und diese ganzen Bedingungen, das kann halt wirklich, wirklich echt schwer sein. Und wenn ich mich erinnere an wirklich, ich bin aus der Schule raus und wir mussten damals einfach irgendeine Ausbildung machen. Es gab nichts, also alles, was ich machen wollte, war sozusagen familienseitig wirklich auch nicht gestattet, so von wegen, nee, mach bitte was Ordentliches. Und ich habe meine erste Ausbildung als Fliesenleger angefangen in irgendeinem Betriebsbildungswerk mit irgendwelchen Übungsstätten in irgendwelchen alten Bürolagern und sowas halt. Und das war eine der furchtbarsten Erfahrungen meines Lebens. Ich habe das nur ein Jahr gemacht, ich habe abgebrochen. Vor 20 Jahren, wenn du sagst, vor 20 Jahren, du hast eine Ausbildung abgebrochen, da bist du sozial degradiert, da bist du sozusagen nichts wert. Es hat sich glücklicherweise in den letzten 20, 30 Jahren wahnsinnig geändert, aber damals war das eben halt so ein riesengroßes Ding. Ich fand diese Welt, in die ich gar nicht reingehörte, die fand ich halt kalt und unnahbar und ich habe mich immer gefragt, was habe ich da eigentlich zu tun? Jetzt mit 40, wo ich sozusagen meinen Weg finden konnte, mich da durchgebissen habe und wirklich durchgebissen habe, kann ich wirklich sagen, es ist halt wirklich echt, echt, echt schroff da draußen. Und wenn man selber dann jetzt noch ein Kind hat, und sieht sozusagen, wenn man das auch empathisch auch aufzieht, sieht man eben halt auch andere Kinder, die das nicht haben, die sind dann nämlich genauso schroff und sind genauso hart und du wirst sozusagen wieder daran erinnert, dass das eben halt ja alles nicht so leicht ist. Mhm. Und ich finde, der Film schafft das. Das möchte ich jetzt sozusagen schon mal vorne ranstellen für den Film. Frage, siehst du das auch so?
Du hast es gerade gemerkt, ich habe versucht, zu viele Antworten in eine Antwort reinzupacken und bin damit vor die Wand gefahren, um jetzt mal wirklich nur auf diesen Punkt einzugehen. Dieses Coming-of-Age-Thema, ja, ich sehe, dass das drin ist, aber für mich wäre das nie ein Film, wenn ich den jetzt einfach so gesehen hätte, den ich als eine Art Coming-of-Age-Film benannt hätte. Also das wäre in den Top 2-3 Genres, die ich jetzt hier benannt hätte, wenn ich das Ding einfach so gucke, nicht drin gewesen, obwohl es eine Substanz davon hat, obwohl es davon von Ansätze hat, obwohl es davon, eine Essenz würde ich es nicht mal nennen, aber wirklich zumindest irgendwie einzelne Punkte und vielleicht sogar auch einzelne Strukturpunkte der Erzählweise irgendwie mit drin hat. Ja, definitiv. Aber wenn ich da drauf gucke und mich frage, ist das für mich ein Coming-of-Age-Film? So als Obertopic, dann muss ich, glaube ich, erstmal sagen, nein, für mich nicht. Da sind andere Dinge, die hier viel, viel mehr im Vordergrund stehen, wo der Fokus für mich gefühlt viel mehr drauf liegt, als wirklich auf diesen Prozess der Hauptperson oder der Hauptpersonen.
Wo liegt denn der Hauptfokus bei dir jetzt gefühlt drauf?
Das ist eine verdammt gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich einen benennen kann oder ob es nicht vielleicht sogar mehrere sind. Aber ich habe den Eindruck, der Film möchte schockieren. Und ich glaube, das ist ein Hauptanliegen. Der möchte ganz viel da reinschmeißen, was einen trifft und auch wirklich auf Nummer sicher geht, dass es fast jede Person, die das guckt, in irgendeiner Form trifft. Und deshalb glaube ich auch, sind so viele Sachen da drin. Also eine Art von Shocking, ist da auf jeden Fall, glaube ich, ein Kernthema und ein Hauptanliegen dieses Streifens und auch wirklich inhaltlich. Und visuell kommt dann erst nochmal dick obendrauf. Aber ich sehe ansonsten vielleicht als Kernthema das Thema Macht. Das ist für mich da ganz, ganz präsent. Direkt schon am Anfang, wo es wirklich um diese Situation in der Cafeteria geht und die Mutter quasi eine Art Macht ausübt, verbal und dann auch, ne, das passiert im Hintergrund dann weiter, während sie diesen Typen anschnauzt und so. Und dann eben aber auch Macht zwischen diesen Schwestern, wo so ein unglaublicher Machtkampf herrscht, Macht der Studenten untereinander mit diesen fürchterlichen Ritualen. Also ich finde, dieses Thema, das zieht sich durch den gesamten Film durch. Auch wenn es um die Tiere geht und um diese Beziehung Mensch und Tier und auch manchmal diese Verschmelzung dieser Themen und sowas. Ich finde, auch da ist Macht immer wieder ein ganz, ganz dicker Punkt. Also von daher, ich glaube, diese beiden Sachen würde ich erstmal ganz weit nach vorne schieben. Es gibt noch mehr, aber die sehe ich viel mehr im Fokus als jetzt irgendwie eine stimmige Coming-of-Age-Story, die hier irgendwie vielleicht mit drin steckt.
Okay. Also das sehe ich tatsächlich auch. Ich sehe es eben halt, also ich finde, es ist natürlich klar, Julia Ducournau hat natürlich eine weibliche Sicht ja auf die Welt. Das heißt also, es sind auch viele weibliche Themen halt auch noch mit drin. In Verbindung mit dieser expliziten Gewalt und mit den ganzen wirklich Gore- und Ekeleffekten kann man ja wirklich sagen, das ist wirklich eine feministische Betrachtungsweise, ganz besonders wie eben halt auch hier mit Männern umgegangen wird oder zumindest ein feministischer Kommentar eben halt auf gesellschaftliche Themen, die der Film wirklich verhandelt. Eins von diesen Themen ist zum Beispiel auch Klassismus.
Stimmt.
Ja. Das ist, sie ist ja Tochter von renommierten Tierärztinnen. Und soll das eben halt auch machen. Das heißt also, sie ist sozusagen schon in einer Klasse und man steigt ja nicht ab, sondern man steigt maximal auf oder hält die Klasse. Das ist ja sozusagen in solchen elitären Kreisen, ist das ja das Gehabe und Gewese. Und das passiert eben halt auch. Und das wird ja auch durch die Lehrer oder den einen Lehrer ganz besonders ja auch wiedergespiegelt, der eben halt auch sagt, man sagt schon ganz viel von dir, dass du was Besonderes wärst, wie bei deinen Eltern. da wird sozusagen schon dieser Bogen da halt auch gezogen. Da ist ein enormer Druck natürlich halt auch auf sie Also das ist ein wichtiges Thema. Und ich kann wirklich sagen, bei all den ganzen Ekeleffekten, die der Film zu bieten hat, am meisten fand ich wirklich ekelhaft dieses ganze Initiationsritual in dieser belgischen Uni dort, wo ich denke, so, was ist denn das nur für ein verdammter faschistischer Haufen dort? Also jetzt mal ohne Scheiß. Also mich hat das wahnsinnig wütend gemacht. Dass es wahrscheinlich auch sowas Ähnliches wirklich auch irgendwo da draußen gibt. Und da kann ich echt einfach nur sagen, pfui.
Ging mir ganz genauso. Eine meiner allerersten Notizen dazu ist auch wirklich studentische Rituale und Schikane, Wut in dicken Lettern und mit zwei Ausrufezeichen. Ich war so stinksauer auf diesen Scheiß. Ehrlich, ich kenne ich von amerikanischen Unis, ne, aus dem einen oder anderen Film oder so, oder auch irgendwie mal aus einer Erzählung raus oder sowas, ne. Aber also ich, wenn ich das so sehe und so gezeigt bekomme, wie das hier, wirklich, es macht mich stinksauer. Was soll denn dieser blöde Unfug? Ehrlich, aber das ist dieses Machtthema. Ich finde sowieso, wenn man zusehen muss, wie Menschen auf so degradierende Art und Weise Macht über andere Menschen ausüben, in einem nicht konsensualen Umfeld, wirklich, das macht mich stinksauer. Ja.
Ja, und da dachte ich mir schon so, dass diese ganze Elite-Uni, kann ich ja fast ja schon nennen, dass die so ein bisschen stellvertretend für diese ganzen gesellschaftlichen Normen steht. Also wirklich dieses gesellschaftliche Konstrukt, was wir da haben, was wir uns da erarbeitet haben, was ja manchmal eben halt auch stehen geblieben ist. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel einfach an konservative Politik denkt zum Beispiel, die möchte ganz gerne wieder 40 Jahre in die Vergangenheit zurück. Und an solchen Unis ist es natürlich noch schwerer, sozusagen solche alten Rituale und Strukturen aufzubrechen. Die können sich daher viel länger und viel besser halten. Und es scheint ja auch dort wirklich keine Lehrer irgendwie zu geben, außer diesen furchtbaren anderen Lehrer da. Aber ansonsten gibt es dort gefühlt wirklich echt nur die Studenten oder StudentInnen und keine Lehrer, die dir jetzt irgendwas dazu sagen. Das müssen die ja mitbekommen. Da muss ja ein riesengroßer Radau und es ist ja eigentlich, gefühlt ist das Ganze wie so ein riesengroßer Tacker-Schuppen. Die sind alle truff die ganze Zeit, machen die furchtbarsten Dinge und zwischendrin müssen die mal in irgendeinen Raum reingehen, um irgendwelche Prüfungen zu schreiben. Aber ansonsten zeigt uns das der Film nicht. Der zeigt uns sozusagen das andere Unileben.
Ja, total. Und das halt eben wirklich mit allen Schikanen, die dazugehören. Also wenn ich da diese Gruppenzwang-Geschichten da so sehe und sowas, ne, das ist ein Schlag in die Magengrube und zwar wirklich ein Schlag nach dem anderen am Ende. So dieses Ganze, man muss mitziehen, man muss dies tun, man muss jenes tun, sonst gehört man nicht dazu, sonst ist man direkt draußen, sonst wird man erniedrigt, ausgeschlossen oder was auch immer. Also das ist ja schon, wow, das ist sehr präsent und auch sehr massiv.
Und ich glaube, wir beide sind, was zumindest Individualismus anbetrifft und selbstbestimmtes Handeln, Reden und Denken, wir reagieren wahrscheinlich, wie viele andere da draußen, auch sehr allergisch auf genau so einen Scheiß, oder?
Ja, an dieser Uni, echt, hätte ich keine 2 Stunden verbracht, schlicht und ergreifend. Ich hätte gesagt, danke, tschüss, das war's.
Oder unter anderen Umständen wäre das ein ganz anderer Film geworden, wo jemand ganz anderes komplett Riot geht und sich einen Rasenmäher umschnallt.
Das ist natürlich auch eine Variante.
Geil. Genau, aber auf jeden Fall, also das hat mich wahnsinnig gestört, aber es trägt eben halt auch zu dieser Gesamtstimmung dabei. Also das ist wirklich die ganze Zeit eine bedrohliche Situation und dann kommt die Schwester von unserer Hauptakteurin noch mit rein. Und da habe ich mir in meinen Notizen reingeschrieben, die Schwester ist furchtbar.
Ja, sehr gut.
Also wenn man so eine Schwester hat, braucht man auch keine Feinde mehr.
Nee, noch ein Grund, nicht an diese Uni zu gehen, würde ich behaupten. Aber gut, mich hat keiner gefragt.
Der Stein des Anstoßes ist halt, die Familie sind ja eigentlich Vegetarier und das wird uns auch klar gemacht. Und die Schwester nötigt sie mehr oder weniger dazu, Fleisch zu essen, rohes Fleisch. Es sind, was sind das, Hasennieren oder irgend sowas?
Ja, boah, ja.
Roh, aus irgendwelchen Einweggläsern, ich habe keine Ahnung. Gruselig genug. Und sie kommt da aus der Nummer nicht raus und sie muss es halt essen und sie macht es halt auch. Wir hatten uns bei Speak No Evil darüber unterhalten, dass es manchmal schwer nachvollziehbar ist, warum Charaktere sich entschieden haben, Dinge zu tun. Die ist jetzt nur ganz kurz an der Uni und muss dieses Ritual da halt mitmachen. Die hätte doch einfach sagen können, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Ja. Tschüss. Ja. Hat sie eben halt auch nicht. Hat sie halt gemacht. Mir fehlt manchmal so ein bisschen die Motivation, warum sie das durchzieht. Also warum ihr Charakter unbedingt das machen will. Also warum sie unbedingt auf dieser Uni sein will, warum sie das machen will. Also mir fehlt da so ein bisschen entweder wirklich dieser Druck, den die Mutter ausübt, oder wirklich die intrinsische Motivation, die uns an die Hand gegeben wird, warum wir ihr da jetzt folgen sollten. Oder hast du ihr das glauben können?
Ich habe ihr das glauben können, schlicht und ergreifend, weil für mich diese Person, es wirkte auf mich so, als wenn sie das tut, weil sie überhaupt gar keine andere Idee hat, was sie sonst tun könnte. Als wenn sie sich einfach irgendwie in dieses Schicksal reinbegibt. Und das ist jetzt durchaus was ich einem Charakter und einer Hauptperson so abkaufen kann. Weil es Situationen im Leben gibt, gerade bei jungen Menschen, wo man halt einfach in etwas landet und in etwas reinrutscht. Einfach weil man alternativlos ist oder zumindest das Gefühl hat, alternativlos zu sein. Mhm. Und ne, also das habe ich gar nicht großartig hier in Frage gestellt, weil mir das irgendwie logisch vorkam, irgendwie sinnvoll vorkam und weil ich den Eindruck hatte, dass sie einfach hier, so in dieser Rolle, in der sie da ist, sehr empfänglich ist für diese Form von Gruppenzwang und für diese Form von Mitlaufen oder mitgeschliffen werden, wie auch immer man das jetzt betrachten möchte. Doch, habe ich ja abgekauft, um es auf den Punkt zu bringen.
Okay. Also ich habe es dem Film auch abgekauft, weil irgendwie muss der Film ja auch funktionieren. Also ich habe es also tatsächlich hingenommen. Die Frage taucht aber auf. Aber ich sehe es auch tatsächlich auch nicht jetzt schwer. Also das ist jetzt kein Kritikpunkt in irgendeiner Art und Weise.
Ich habe eine Seitenfrage zu ihr, und zwar was ihren Namen angeht. Meinst du, ist es Zufall oder meinst du, ist es Absicht, dass der Name Justine gewählt wurde? Jetzt mal mit Hinblick auf, der Name ist relativ groß in der Literatur, und zwar spiele ich da an auf den Marquis de Sade, der ja ein Buch geschrieben hat mit dem gleichen Titel, eben zu der Hauptfigur in diesem Buch. Ist dir das aufgefallen?
Also mir ist es nicht aufgefallen, weil ich jetzt tatsächlich die Namen nicht mal durchgegangen bin, weil das könnte man tatsächlich bei gefühlt fast jedem Film machen. Mhm. In vielen Filmen, auch in meinen eigenen Sachen, weiß ich ganz genau, dass die Namen tatsächlich meistens irgendeinen literarischen Bezug haben. Mhm. Ich habe das hier nicht gemacht. Dass du jetzt natürlich den Marquis de Sade jetzt natürlich mit aufmachst, was ja auch mit eines der ekelhaftesten Dinge, die ich in meinem Leben gelesen habe, war.
Welches hast du gelesen? Hast du das gelesen?
Ich habe genau das gelesen.
Ja, ich habe auch genau das gelesen, als einziges. Ja, das Einzige, was ich von ihm irgendwie mal vor der Nase hatte.
Genau, und ich, wenn man den Film gesehen hat, lässt das einen Schluss zu, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich habe mich damit reingelesen. Also sollte irgendjemand da draußen profundes Wissen dazu haben, haut's in die Kommentare raus. Würde mich tatsächlich interessieren. Hast du jetzt selber für dich da direkt das rauslesen können? Hast du die Querverweise da?
Ja, das kann ich so jetzt nicht sagen, aber mir ist es sofort aufgefallen. Direkt ganz am Anfang, als ihr Name irgendwo zwischendrin genannt wird, ich glaube, es war auch schon in der Cafeteria-Szene, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, da habe ich schon aufgemerkt und dachte mir, oh, aha. Und das hat sich halt irgendwie durch den Film durchgezogen, dass ich das im Hinterkopf hatte. Und ich glaube, dass das definitiv kein Zufall ist und dass diese Anspielung auch ganz klar in diese Richtung geht und nicht in irgendeine andere literarische Richtung oder zumindest nicht nur in irgendeine andere literarische Richtung. Denn es sind ja schon einige Themen auch drin, die den Marquis beschäftigt haben oder zumindest auch, was diese Schockeffekte angeht und was diese Schockthemen angeht, gibt es da absolut Überschneidung, wenn wir jetzt, du hast die Pinkelszene benannt, so, also das ist ja auch was bei ihm vorkommt und auch einfach irgendwie Sexualität ganz generell, irgendwelche Obsessionen und so weiter. Also es ist nicht so, als würde sich das eins zu eins überschneiden, aber ich glaube schon, es gibt Berührungspunkte und ich glaube aber auch schon, dass der Name hier sehr, sehr absichtlich in dieser Richtung gewählt wurde, ja.
Okay, das macht auch hochgradig Sinn. Also, wenn ich mich jetzt tatsächlich da ein bisschen nochmal einlesen würde, ich glaube, da könnten wir das Gespräch nochmal ganz anders führen, aber für die Vorbereitung tatsächlich nicht, aber wirklich interessanter Punkt.
Mir ist es auch nicht begegnet in den Recherchen, ne? Also das ist keine Ahnung, ob ich mich da jetzt auf irgendwie glattes Eis begebe, aber es kam mir erstmal sehr, sehr stimmig und sehr logisch vor. Ja, wie gesagt, wenn da draußen irgendjemand mehr Plan hat oder irgendwo irgendwas gesehen, gelesen, gehört hat, her damit.
Das andere große Thema, was in diesem Film drinne ist, das ist ja der Kannibalismus. Und die Geschichte ist ja so gesponnen, dass die ganze Familie, also die Frauen in der Familie, dem Kannibalismus auf natürliche Weise verfallen, und zwar spätestens dann, wenn sie einmal Fleisch essen. Wenn sie also einmal Fleisch essen, ist sozusagen diese Fleischeslust sozusagen geweckt. Und dann kann sie nichts mehr aufhalten.
Diese Gier.
Wollen dann sozusagen frisches Fleisch haben. Ich habe grundsätzlich früher immer Probleme mit Kannibalenfilmen gehabt. Das war wirklich so eins der letzten Themen, die ich dann irgendwann mal angegangen bin, filmisch, und kann das jetzt eigentlich ganz gut wegschauen. Hier ist schon ein ganz anderes Niveau. Du hast wahrscheinlich aber ein paar mehr Kannibalenfilme gesehen als ich.
Ja, aber halt schlockiges Zeug, ne? Auch wieder so Richtung Double Feature geschielt oder so. Ja, das schon.
Genau, auf das wollte ich nämlich heute raus, weil so eine Art von Kannibalenfilm habe ich eigentlich nur gesehen, und zwar bei Friss oder Stirb heißt der. Aha. Übrigens auch von einer Frau Regie geführt. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Kennst du den Film Friss oder Stirb?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Dicke Empfehlung. Also das ist wirklich, wirklich ein schon ekelhafter, aber auch irgendwie sehr kruder, eigener, spannender Film. Mhm. Wirklich. Ich glaube, Jeffrey Jones spielt noch eine Nebenrolle mit. Und ach ja, also guck da mal nach. Ich hau's auf jeden Fall in die Shownotes. Der ist mir da eingefallen. Natürlich haben wir so ein bisschen Hannibal Lecter und in dem Fall sogar noch den zweiten. Der heißt ja, glaube ich, nur Hannibal, ne?
Jupp, genau.
Da sind nochmal so grob die Themen drin. Aber so richtig, ansonsten kenne ich echt nur dieses ganze schlockige Zeug halt aus den 70ern und 80ern.
Bone Tomahawk, oder? Den hast du doch bestimmt auch gesehen.
Den habe ich noch nicht gesehen. Und da kann das eigentlich schon ein Spoiler sein, wenn man einen Western sehen will. Und ja,
nee, es ist da jetzt kein Riesenthema. Also das, ich glaube, das ist jetzt spoilertechnisch relativ unbedenklich. Aber der ist mir da gerade irgendwie in dem Zug jetzt noch mit eingefallen. Es gibt ja schon wirklich durch die Filmgeschichte einige Kannibalenfilme. Also ich mag das schlockige Zeug ganz gerne, hatte ich jetzt nie so einen Stress mit. Aber auch da, ich mag es wieder nicht, wenn es zu unangenehm wird. Also zum Beispiel habe ich mir diesen Streifen von Eli Roth, einfach nur wegen des Namens Eli Roth und weil der sonst ganz gerne damals ja auch viel in der Torture-Porn-Suppe rumgerührt hat, habe ich mir das nicht gegeben. Auch wenn ich nicht weiß, vielleicht ist der eigentlich total gut und eigentlich schön schlockig und irgendwie auch ganz witzig, aber irgendwie glaube ich da nicht dran. Wie heißt denn das verdammte Ding?
Green Inferno?
Green Inferno, ganz genau, dankeschön. Hast du den gesehen?
Nein, es liegt aber auch einfach daran, dass ich Eli Roth-Filme halt in den meisten Fällen nie mag und Thanksgiving war tatsächlich eine Ausnahme.
So geht's mir eben auch, deshalb dachte ich mir auch, das kann ich mir dann auch schenken, weil also auf meinem Speiseplan ist Kannibalenzeug jetzt auch nicht ganz oben angesiedelt. Ich habe da meinen Spaß, wenn ich im Double Feature mit irgendeinem Blödsinn aus den 70ern konfrontiert werde. Das kann ich wirklich gut genießen und gut gucken, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sag, boah, heute habe ich mal richtig Bock auf Kannibalen.
Ja, das stimmt. Der Film, also ich muss wirklich sagen, also die findet wirklich coole Bilder, um uns das rüberzubringen. Mhm. Gerade auch dieses wirklich in Fleisch reinbeißen, das tut weh. Es ist wirklich sehr schmerzhaft. Und das ist jetzt nicht einfach nur diese Vorstellung, da essen jetzt Menschen Fleisch und töten die, sondern die scheinen ja hier wirklich echt noch so richtig reinzubeißen. Also die beißen richtig rein, die Menschen leben halt noch. Das ist die Lust, wirklich. Die überkommt da halt einfach was und ich benutze das Wort Lust ganz besonders, weil es meistens auch im Zusammenhang hier auch mit Sex steht. Mhm. Also die junge Justine, die ist ja sozusagen auf verschiedenen Ebenen, hat die so einen Erweckungsmoment, sprich eben halt entdeckt ihre Sexualität, wird halt älter und da mit dieser Sexualität hast du halt noch diese Fleischeslust im übertragenen Sinn ja auch. Und das finde ich eine spannende Gemengelage und dass die beiden Themen miteinander zu verbinden. Und mir hat es sehr viel Spaß gemacht, irgendwie das dann auch zu sehen, also in dieser Kombination. Ganz, ganz, ganz merkwürdig, aber ich fand das tatsächlich ziemlich cool.
Cool fand ich das auch. Ich weiß nicht, ob ich selber unterschreiben würde, dass mir das Spaß gemacht hat an jeder Stelle. Das ist schon schwierig bei diesem Film. Aber ich fand es auf jeden Fall auch eine super spannende Kombination. Also das ist auch was, ne, was hier gut verpackt ist und super interessant gemacht ist, weil du hast es als Lust benannt. Für mich ist das schon fast wie so eine Gier nach einer Droge. Ne? So einmal angefixt, dann wie von Sinnen. Ne? Wenn ich dann diese eine Szene denke, die dann im Alkoholrausch ist und wo sie sich benimmt wie ein, wie eine Art Straßenhund, ganz gierig nach diesem toten Fleisch an dieser Stelle auch noch. Ja. Das, also da muss ich sehr an Suchtverhalten denken, sehr wirklich auch an Drogenthemen und Drogenfilme auch ganz generell denken. Also das geht ja dann weit über Genuss hinaus und eben weit über ein gesundes Maß kann man an der Stelle eh nicht sagen, aber weit über ein kontrolliertes Maß hinein in eine völlig unkontrollierte Gier. Genau.
Ne, wie dieser Hunger bei Vampiren zum Beispiel. Ja. Die, ne? Und keine Ahnung, du hast, warst den ganzen Tag unterwegs, du hast vergessen Mittag zu essen, kommst spät Nachmittag nach Hause, weißt, du musst jetzt noch eine knappe Stunde warten, bis du was zu essen bekommst, und wenn du dann was isst, dann, ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich Gier nennen kann, aber du schlingst halt und dein Körper braucht die Elektrolyte, die Energie, und irgendwie so habe ich das auch verstanden.
Ja.
Was ich da drinnen nicht gesehen habe, du aber offensichtlich, ist das Thema Vegetarismus. Inwiefern das eine Rolle spielt, weil ich finde, das ist bloß für die Ausgangssituation gut. Die Mutter versucht sozusagen eigentlich die Kinder ja zu schützen, dass die eben halt nicht Kannibalen werden, und entzieht ihnen sozusagen oder verbietet ihnen das Fleisch halt zu essen, indem sie sagen, das würde krank machen oder sonst irgendwas. Aber es hilft halt, ja, also ich sehe das Thema halt einfach nicht drin.
Da muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar liegt das eigentlich so ein bisschen eher an der Meta-Betrachtung von diesem Film. Ich saß davor, nach dem ersten Mal gucken, ganz am Ende, der Abspann lief, und ich fragte mich, ach du heilige Scheiße, was sagt mir denn das jetzt? So, und hab mir im Kopf mal so ein bisschen angesehen, so was war denn da jetzt alles drin? Und sehe so diese, okay, Sexualität drin, bam, und da ist dieses Machtding drin, bam, und dann ist auf der anderen Seite so dieses so Gruppenzwang und Gruppendynamik und Ekel und so diese ganzen Themen alle untereinander, und das ist wirklich eine Riesenfülle, wenn man das mal einmal so runterschreibt, was hier alles reingeschmissen ist. Und ich fragte mich, gibt der Film mir irgendetwas an die Hand? Gibt er mir irgendeinen Kommentar? Gibt er mir irgendeine Richtung? Will er mich in irgendeine Richtung schubsen? Und das Einzige, oder na, fast das Einzige, was mir dann aufgefallen ist und was ich dann auch später auf meine Liste hier draufgeschrieben habe, ist eben dieses Thema Ernährung. Weil dem Film das irgendwie in meinen Augen ein Anliegen zu sein scheint, das Thema auf den Tisch zu packen, auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Und Vegetarismus eben dadurch, dass es einmal klar benannt wird bei den Eltern, dass das so schlimme Auswirkungen hat, wenn man von diesem Vegetarismus in dieser Familie, in dieser Realität, die wir hier sehen, wenn man da abweicht, was das für bittere und heftige Konsequenzen hat. Und was ja auch nicht in dieser Welt, die wir ja gezeigt bekommen, absolute Normalität ist. Das sieht man an den Reaktionen der ganzen anderen Menschen da drin, ne? Und dementsprechend dachte ich mir, so, wenn es einen Kommentar in diesem Film gibt, dann liegt der vielleicht da drin, dass eben dieser Genuss von Fleisch, dem rohen Fleisch, und die Behandlung von Tieren, die auch immer wieder Thema ist in diesem Film, dass das dem Film ein Anliegen ist und zumindest irgendwie ein Subtext, irgendwie eine Botschaft, so ein kleines Schubsen ein, ey, denk doch mal drüber nach, wie behandelst du Tiere? Das ist nämlich auch Thema in dieser einen Mensa-Szene, wo sie drüber reden, wo sie so total blöd dafür angemacht wird, dass sie der Meinung ist, so die Vergewaltigung von einem Tier auf die gleiche Stufe zu stellen wie die Vergewaltigung einer Frau. Ich glaube, so ist der direkte Vergleich, den sie da bringt.
Genau.
So. Und also auch da ist wieder dieses Thema mit drin. Und also ich weiß nicht, ob es wirklich ein Kommentar ist, aber es ist das eine Ding, wo ich das Gefühl hatte, hier möchte mir die Autorin wirklich was mitgeben. Und zwar was, worüber ich wirklich ernsthaft nachdenken soll und das auch auf eine vehemente Art und Weise mir das mitgeben möchte.
Da möchte ich einen kurzen Querverweis machen, um das vielleicht ein bisschen zu untermauern. Das Gespräch in unserer, glaube ich, 6. oder 47. Folge ging um Texas Chainsaw Massacre. Und dort habe ich Toby Hooper als steile These unterstellt, dass er den Umgang, wie wir als Menschen mit Tieren umgehen, in dem Film gleichgesetzt wird, dann eben halt mit den Menschen. Das heißt also, er nutzt sozusagen, ich nenne das immer so ein dogmatisches Verhalten, weil wir wissen, wir würden als Menschen nicht so miteinander umgehen, tun es aber den Tieren an. Und wenn wir das dann mit den Menschen machen, also wir zeigen, erzählen, was passiert, aber wenn wir das mit den Menschen machen, dann haben wir offensichtlich keine Probleme damit. Und ich finde, Julia Ducournau ist genau auf diesem gleichen Pfad eben halt. Die zeigt uns sozusagen, wo unsere Grenzen sind, verschiebt die eben halt auch, aber wenn es an uns Menschen wiederum geht, ist es offensichtlich kein Problem. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Genau. Und nur, dass wir hier eben halt nicht, ich sag mal so, austauschbare Charaktere wie bei Texas Chainsaw haben, sondern wir haben halt schon wirklich schon integere und starke Persönlichkeiten, mit denen man wirklich mitfiebern kann und will. Also da sehe ich schon den Unterschied. Aber ansonsten finde ich diese Parallele doch recht dicht. Und da geht es ja am Ende ja auch wirklich um Kannibalismus, also diese Kannibalenfamilie, die ja dort in dem Haus ja dann halt ja, die Menschen zu Wurst verarbeitet.
Ich kann leider nicht richtig mitsprechen. Da muss ich jetzt einfach machen und nicken, weil ich ja Texas Chainsaw, den Urfilm, immer noch nicht gesehen habe. Von daher kann ich da gar nichts Sinnvolles zu beitragen, sondern muss dir das jetzt einfach abkaufen, lieber Basti.
Okay, dein neuer zukünftiger Lieblingsfilm, alles klar.
Das weiß ich nicht mal so, kann sein. Auf jeden Fall steht er auf meiner Watchlist schon lange drauf und da habe ich auch wirklich Bock drauf. Keine Ahnung, warum es noch nicht dazu gekommen ist, sollte ich nachholen. Vielleicht, weil ich die ganze Zeit auch darauf warte, dass der mal hier in irgendeinem Kino aus irgendeinem Grund nochmal aufgegriffen wird oder so. Werde ich mir auf jeden Fall nochmal geben. Ja, aber jetzt bei dem Vergleich kann ich leider echt nichts beisteuern, weil ich einfach viel zu wenig Kenntnis habe.
Ich würde bei dem Film tatsächlich wirklich so weit gehen, dass die einfach diese Coming-out-of-Age Grundstruktur genommen hat und mit ganz, ganz, ganz vielen Themen einfach unterfüttert hat und hat sozusagen dieses Setting gefunden und an dieser Uni. Sprich also an toten oder noch lebenden Tieren irgendwie arbeiten, diese Machtstrukturen, dieses Machtgefälle, das alles dort eingebettet, wo du sozusagen halt auch diese ganzen gesellschaftlichen Themen verarbeiten kannst. Also wenn ich jetzt einen analytischen Blick drauf habe, kann man sagen, das ist von vorne bis hinten halt einfach nicht nur durchgeplottet, sondern das ist halt auch zurecht gebaut, diese Welt, dieser Mini-Kosmos, um dann sozusagen Gesellschaftskritik oder Sozialkritik eben halt auch üben zu können.
Ah,
man hat sozusagen dieses Vehikel.
Aber siehst du denn hier Themen, wenn du das Kritik nennst, siehst du denn hier wirklich Themen, die so ausformuliert sind, dass du da einen ernsthaften Kommentar auch drin siehst, eine Kritik drin findest und die auch formuliert findest in irgendeiner Form?
Na, der Kommentar findet zum Beispiel statt in so einer Szene, wo sie sich die ganzen Haare auskotzt.
Oh, ja. Danke.
Und kommt dann raus und kriegt dann einen Tipp von einer etwas, ich würde nicht mehr sagen, dass korpulent ist so, aber auf jeden Fall im Vergleich zu ihr etwas kräftigeren Frau, die sagt so, wenn sie zwei Finger nimmt, geht's besser. Und
ja.
Da sehe ich auf jeden Fall einen ganz klaren Kommentar. Das ist ein Kommentar, das ist ja nichts anderes. Da sagt der Film eben halt auch so, das sind eben halt Themen, mit denen du dich eben halt auseinandersetzen musst. Hier gibt es sozusagen wie so eine Art stille Vereinbarung zwischen den Frauen. Ne? Ich brauche jetzt das nicht zusammenfassen, sondern es reicht einfach, wenn ich das sage und du verstehst das. Sie hat bloß die Situation natürlich nicht wissen können, dass die sich jetzt diese Haare da halt rauszieht. Das konnte sie ja nicht wissen, aber und es gibt noch eine andere Stelle im Film, wo ich sage so, okay, hier ist der Film das, was er sein will, nämlich die Message. Und zwar hatte ich dieses Gefühl, nicht beim Covermotiv, bei dieser Szene, wo ihr das Blut aus der Nase läuft, sondern relativ zum Schluss, als die zwei Schwestern aufeinander losgehen.
Ah, ja.
Und die stehen sozusagen voreinander auf allen Vieren, werden festgehalten, von zwei Männern werden sie natürlich festgehalten und sind sozusagen kurz davor, sich zu zerfleischen wirklich. Die gehen also aufeinander los. Und da hatte ich das Gefühl, hier spricht Julia Ducournau direkt zu mir, also zu uns, und sagt uns einfach so, das ist, worum es geht halt hier. Unsere Gesellschaft ist so vergiftet, dass selbst dann auch noch diese Frauen dann auch noch aufeinander losgehen, obwohl es gar keinen echten, wirklichen Grund dafür gibt. Dass sie losgehen müssten und werden sozusagen gebändigt halt von Männern. Das ist natürlich ein sehr feministischer Blick halt, aber ich würde das zumindest bei dem, also gerade wenn man noch Titanen noch gesehen hat von ihr, würde ich schon sagen, das trifft es eigentlich schon ganz gut. Also das ist sozusagen, der Film ist sozusagen so ein bisschen so in a nutshell oder zumindest was er so an Themen und Kommentare mitgeben will.
Okay, ja, verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Ich habe gerade so heftig reagiert, vielleicht ein kurzer Seitenausflug. Was waren die Top 2 Szenen, die du für dich persönlich am widerlichsten fandest?
Wow. Also ich hatte Probleme mit der Szene, wo sie diesen Neurodermitis-Schub da hatte und überall an der Haut diese Schuppenbildung hatte, also erstmal Röteln, also diese roten Stellen und dieses Kratzen. Also das hat mich schon kirre gemacht. Also jeder, der mal sowas Ähnliches mal hatte, so wie Neurodermitis oder halt eine stärkere Schuppenflecht oder sonst irgendwas halt, der kann das wahrscheinlich nachvollziehen und das ist echt nicht schön. Also das ist echt uncool. Und was war die andere Szene? Jetzt muss ich kurz überlegen. Ah, nee, Gehirn lutschen, Augen lutschen, das ging irgendwie alles. Oh, mit den Haaren ist schon, also da weiß ich, dass viele Leute darauf ganz besonders drauf reagiert haben. Ich finde, das ging. Hier und da noch so ein Tiere rumsitzieren. Aber gerade so das richtig reinbeißen, so richtig in dieses Fleisch reinbeißen oder auch in das Gesicht reinbeißen, das hat mich auch immer schon ganz schön mitgenommen. Also das fand ich schon, würde ich so auf die 2 mitsetzen und die Haare würde ich auf Platz 3 setzen.
Ja, krass. Ja, bei mir sind die Haare ganz klar Platz 1, weil das war wirklich die Szene. Ich Idiot, ich wusste ja über den Film vorher quasi nichts und habe mich auch nicht schlau gemacht oder sonst wie, habe mir vorher noch schön lecker hier vegetarische Burger gemacht, viel zu viel gefuttert und dann vor diesem Film gesessen und dann diese Szene gesehen und wirklich mir war speiübel. Heiliger Bimbam. Ich weiß nicht, also Haare kotzen in dieser Vehemenz, das kriegt mich. Das erwischt mich ziemlich heftig. Nee, ist definitiv Top 1. Top 2 tue ich mich schwer mit. Da gibt es so viele, viele Szenen. Vielleicht das rohe Fleisch aus dem Kühlschrank. Da hatte ich auch einen sehr extremen.
Ah, stimmt. Oh,
da hatte ich einen sehr extremen Ekel in mir.
Mhm. Doch, da gehe ich auch mit, ja.
Ja, aber auch, also das mit dem Augapfel lecken, ey, also ich würde mich als sehr sexpositiven Menschen bezeichnen, ne? Also definitiv jedem Menschen, was Freude macht. Aber ich muss nicht alles sehen und das wollte ich nie sehen. Das hat mir einfach keine Freude gemacht, auf den Bildschirm zu gucken in diesem Moment. Also einfach, weil ich hatte so eine Art Phantomschmerz. Ich weiß es nicht genau, ich kann es nicht anders beschreiben gerade.
Kannst du ausmachen, was Julia Ducournau uns mit dieser Haare auswirken Szene sagen wollte?
Leider nein. Und ich tue mich schwer mit so einigen Dingen, die in diesem Film sind. Das ist so ein Kernpunkt auf meinem Notizzettel, dass ich ganz viele Sachen hier sehe, die ich nicht richtig sortieren kann, was sie mir damit sagen will. Und ja, diese Szene habe ich ja auch ganz dick auf meinem Zettel, weil ich beide Male, die ich den Film jetzt geguckt habe, direkt hintereinander weg, genau bei dieser Szene auch so ein innerliches Stocken hatte, so ein okay, what the fuck, warum? Hast du eine Idee? Mhm. Weil ich habe gar keine.
Ich hoffe, das wird auch die letzte Interpretation heute haben werden, aber ich habe tatsächlich drüber nachgedacht und ich fand eigentlich, es gibt ja so ein paar Einstellungen, wo man sehen kann, dass sie auf ihren Haaren rumkaut, gerade wenn sie angespannt oder nervös ist. Ja. Und das ist ja schon eine klare Bildsprache, das heißt also, sie ist halt angespannt, nervös, sie ist vor allen Dingen, mir fehlt gerade das Wort halt, verklemmt ist das eine Wort, aber sie kann sozusagen mit diesem ganzen, unter Druck, sie kann sozusagen mit so einer Situation schlecht umgehen und schluckt das im wahrsten Sinne des Wortes alles so runter. Probleme reinfressen. Und das ist stellvertretend mit den Haaren. Das heißt, sie knabbert da halt rum, so als Überspannungshandlung. Die Haare müssen hier irgendwo hin und irgendwann platzt ja bei ihr der Knoten. Der Erweckungsmoment ist passiert. Und dann befreit sie sich sozusagen von dem ganzen angefressenen Ballast und der kommt mit einmal raus in Form von diesen immer ständig angeknabberten Haaren. Das ist natürlich eine sehr schablonhafte, parabelhafte Szene, ist klar. Und sie funktioniert auch in ihrer Ekligkeit wahnsinnig gut halt, aber ich fand halt einfach, dass die das prosaische Element da drin, wenn du so willst, also die nicht prosaisch, was ist das? Es ist ja sinnbildlich und dafür finde ich es eigentlich ganz gut. So kann ich stehen lassen. Also es ist eine sinnbildliche Szene für der Knoten ist geplatzt. Ich bin jetzt etwas reifer, schlauer, ich bin eine Stufe weiter und kann mich diesen ganzen Ballast mit einmal entledigen. So habe ich das jetzt betrachtet.
Aber ist sie denn danach eine Stufe weiter?
Naja, sie ist ja jetzt Fleisch sozusagen. Also sie hat jetzt sozusagen eine andere Ebene erreicht.
Ach, so meinst du, okay.
Sie schneidet ja auch dann die Tiere ja dann auch ganz schnell auf. Das wird ja von ihrem Kommilitonen da, von ihrem Zimmer Nachbar da mit dem sie da so eine Art Affäre da hat, wird es ja auch beobachtet. Mhm. Wir sehen ja auch viel auch mit durch seine Augen hier, der Adrienne.
Yep.
Der schaut dann immer so, was macht die, wie schnell schneidet die das Tier auf und warum ist die jetzt auf einmal so, so kühl? Also da merkt man schon, die hat sich ja auch verändert und das denke ich, das passiert ja auch erst nach der Szene.
Ja, okay, ich verstehe, was du meinst. Ja, durchaus völlig schlüssige Interpretation oder zumindest soweit schlüssig, dass ich da erstmal soweit mitgehen kann. Muss ich auch noch ein bisschen drüber nachdenken, muss ich sagen. Es ist so ein Film, der hinterlässt halt einfach so viele Dinge, über die man weiter nachdenken kann und lässt einen halt auch teilweise so mittellos mit diesen ganzen Ideen rumstehen. Der braucht Zeit zu wirken und das merke ich auch richtig. So, der ist einer von diesen Filmen, der ist jetzt zu frisch geguckt, um wirklich viele Dinge komplett durchdacht zu haben. Zumindest geht's mir so, dass ich finde es kompliziert in diesem Streifen, für mich die Themen zu sortieren, weil es eben auch so unglaublich geballt viel ist und man versucht die Wechselspiele zwischen den ganzen Dingen irgendwie zu finden und ich glaube manchmal kann man sie auch gar nicht finden, weil ich glaube manche Sachen sind doch einfach nur reingeschmissen, damit sie da sind.
Es ist ja ziemlich genau das, was ich auch vorhin schon gesagt habe, also dass ich halt wirklich denke, die hat ihre Struktur für den Film gehabt, die hat so ihr Kernthema gehabt und kann natürlich dann auch noch andere Sachen, die sie beschäftigen, die ihr passiert sind, kannst du damit reinbauen, um sozusagen dem ganzen Film im wahrsten Sinne des Wortes mehr Fleisch zu geben. Und ich persönlich finde das auch immer super angenehm, wenn ein Film vieles auch offen lässt, also auch Dinge einfach auch nur mal anschneidet und mich auch manchmal mit Fragen zurücklässt, weil es gibt doch nichts Besseres, als dann auch im Anschluss dann auch nochmal über bestimmte Bilder zu denken. Und sie macht es eben halt nicht wie in Aronofsky zum Beispiel, der dann halt ständig immer alles nochmal erklären muss und im Zweifelsfall mit einer Bibel, sondern hier ist es halt einfach so, wir haben schon eine Geschichte, der kannst du narrativ folgen und wenn du möchtest, hier hast du eine Einladung, ne, du bist mündig, du kannst selbstständig denken, dann darfst du, hier sind so ein paar kleine Themen, think about it, vielleicht auch nur ein paar Anstöße und ich finde das eigentlich ganz gut. Dass da eben halt die Themen angeschnitten werden, weil das Setting, das es ja auch hergibt. Also ich finde, das ist so einer von diesen riesengroßen Pluspunkten bei dem Film, dass die Möglichkeit hat, die Themen einfach mal alle anzusprechen, ohne sie komplett ausformulieren zu müssen, Antworten geben zu können. Manchmal macht sie einen Kommentar, manchmal lässt es einfach nur stehen. Das finde ich irgendwie gut und erfrischend vor allen Dingen.
Ja, sie lässt es total viel stehen. Also ich habe auch zum Beispiel Schwierigkeiten, die Hauptfigur zu greifen, obwohl mir ganz viel an die Hand gegeben wird. Und das will ich jetzt gar nicht mal als negativen Punkt bringen, sondern einfach, als mir fällt das auf. Also ich denke da jetzt gerade explizit an diese Rap-Szene vor dem Spiegel, wo sie ihr Spiegelbild knutscht und dieser fürchterliche, Entschuldigung, in meinen Ohren, fürchterliche Rap-Song kommt hier mit irgendwie ich ficke gerne Tote. Ne? Also das, dieser ganze Text wirklich, das ist auch ein Schlag in die Magengrube nach dem anderen. und also diese ganze Szene hinterlässt halt total was bei mir und ich versuche ihren Charakter einzusortieren und ich habe totale Schwierigkeiten, ihren Charakter einzusortieren für mich irgendwie. Ganz schwierig greifbar. Geht mir bei ihrer Schwester auch so, aber ihre Schwester ist schon noch mehr Schablone. Das ist also mehr ein Mittel und also ein bisschen geradliniger als hier unsere Justine als Hauptfigur. Und ich finde das total spannend, weil also mir werden diese Dinge gegeben und ich sehe die und ich spüre die, ich nehme die auf, krieg das mit Musik, krieg das visuell, krieg das durch die Handlungen, die sie vollführt, wie jetzt in dem Fall eben dieses sich selber küssen und dieses Tanzen und dieses Mitsingen und so. Also das ist total viel da. Aber ich stehe danach genauso nackig in der Erbsen, wenn ich irgendwie versuchen soll zu greifen, wer sie ist. Das ist ganz, ganz spannend. Finde ich total faszinierend. Weil es jetzt nicht so ist, als wäre es nicht irgendwie da. Ja.
Sie ist nicht komplett ausformuliert. Ja. Das ist wirklich sowas, das finde ich gut. Wir haben viele kleine Facetten, wir haben so eine grobe eine Ahnung, was es für ein Mensch sein könnte, was sie antreibt. Die sind mitten in so einer Verwandlungsphase und wirklich in so einem Prozess, wo sich bei ihr sozusagen so ein paar neue Sachen halt ergeben. Und ich finde ja gerade genau diese Phase, wo du sozusagen zum Studium rausgehst, du bist in deiner Ausbildung oder du gehst meineswegen ins freiwillige soziale Jahr oder sonst irgendwas halt, also wo du aus dieser typischen klassischen Schulstruktur rausgehst und woanders hingehst und mit vielen anderen Menschen in deinem Alter oder die 2-3 Jahre älter sind, irgendwie so in Kontakt bist, dieser Austausch, dieses Wilde, dieses alles ist neu, manches ist auch bedrohlich und gefährlich. Denk an deine Jugendzeiten, deine Uni-Zeiten zurück, was es da für Situationen gab, wo du Dinge gesehen hast, von denen du vorher noch gar nicht wusstest, dass es die gibt oder dass man die macht oder so. Mhm. Also, und ich finde, das erzählt der Film und das erzählt er mir auch über Justine, dass wir das sozusagen nachfühlen können. Und ich finde tatsächlich, so furchtbar ich auch diesen Rap-Song finde, so sehr beschreibt er aber eben halt auch dieses Gefühl. Mhm. Du bist dann da und bist mit Musik konfrontiert. Wir nehmen jetzt einfach so ein schönes Beispiel Metal-Music, ja? Mhm. Also wirklich diese klassische Metal-Musik. Wir reden nicht von Heavy-Metal, sondern wir reden wirklich von den extremsten Formen, die Metal hervorgebracht hat. Black- und Death-Metal zum Beispiel, die dann sozusagen noch extremer sich entwickelt haben. Wenn sich das jemand anhört, die Texte dazu sieht und sagt so, Alter, reden hier von Satanismus, Leute abschlachten, sonst irgendwas, halt einfach, die würden da genauso drauf reagieren. Ja, klar,
absolut.
Und damals war das, auch wenn du das nicht sagen würdest oder behaupten würdest, trotzdem ja auch so ein, ich höre die härteste Musik, die es gibt hier auf diesem Planeten, mhm. ja. Das macht mich schon irgendwie cool. Beziehungsweise es macht ja auch irgendwas, das hat ja so eine Attitüde. Und
klar.
Ich glaube, das kann der Film auch mit dieser Szene auch da auch noch mit rüberbringen. Mhm. Also zumindest hat es bei mir so funktioniert. Und dachte mir so, das ist ziemlich cool. Mhm.
Ja, doch, da kann ich mitgehen. Das, die Szene hat halt auch einen coolen Faktor durch das, wie sie gezeigt ist, wie so visuell aufgebaut ist, ne, und wie dann auch der Song da durchdröhnt und sowas. Nee, ich gebe ich dir recht, das funktioniert.
Apropos visuell, da gerät ich gleich rein, weil ich wollte noch mal auf jeden Fall noch mal mit dir über die Kameraarbeit reden.
Ja, bitte.
Ich hatte dir schon per Sprachnachricht gesagt, dass ich diesen Euro-Look, den man hier zu sehen bekommt, irgendwie trotzdem ziemlich cool finde. Und bevor wir da jetzt irgendwie ins Detail reingehen mit technischen Details und sonst irgendwas, hat dir der Film optisch denn oder visuell gefallen?
Hat mir sehr gut gefallen. Ich habe jetzt da auch nicht mal irgendwie eine großartige Art von Euro-Look erstmal gesehen, sondern wirklich einfach einen visuell tollen Film, toll ausgeleuchteten Film. Also da war ich sehr, sehr begeistert. Also gerade diese ich fand es in der Uni sehr gut. Ich habe mir auch direkt dynamische Kamera aufgeschrieben. Ich fand das in diesen Party-Szenen total, total gut. Aber auch hier bei diesem, ist da ein Feldweg neben dieser Straße? Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall diese Straßenszene, mhm. auch mit diesem Car-Crash und so, ne? Da fand ich auch, das sieht richtig gut aus. Und auch die Szenen so auf dem Campus, wenn da die Menschen zu sehen sind. Also ich, ausleuchtungsseitig vor allem, das ist mir total aufgefallen. Und auch in Kombination wirklich bei der Kamera mit was Farbgebung angeht. Richtig schön. Schöne Farben, schöner Look. Man hat die ganze Zeit den Eindruck, das ist irgendwie im Sonnenaufgang oder im Untergang gefilmt, ne? So weich und balanciert, und das hat mich sehr angesprochen, ja.
Sonnenuntergang-Look, weil das Ding ist, bei mir ist dieser Film so graubläulich mhm. abgespeichert.
Mhm. Ja, ich meine jetzt auch nicht so goldener Sonnenuntergang, sondern so blaue Stunde mäßig, ne? Das ist so das Licht, was ich gerne wähle, wenn's bewölkt ist, wenn so ein bisschen Licht da ist, das Licht durch die Wolken kommt, gerade beim Sonnenaufgang, mhm. wenn man dann Porträt-Shooting draußen macht, dann kriegt man dieses Licht, wo alles wirklich weich ist, ausgewogen ist, man das Licht wirklich auch überall hat. Es gibt Schatten, aber die sind nur so teilweise ausformuliert, und das fand ich, hat man hier auch, und dann durch diese Farbgebung noch mal ein bisschen unterstützt. Ich musste daran denken, also einfach so irgendwie, mhm. war in meinem visuellen Gedächtnis so drin, der Vergleich.
Mhm. Also ich finde den Look nämlich, also Euro-Look ist eigentlich der Tatsache geschuldet, dass es bei uns halt in Mitteleuropa in den meisten Fällen eigentlich immer grau ist, und wenn dann mal Sonne ist, dann sieht das halt einfach nie so aus wie in größeren Filmen. Das hängt zum einen damit zusammen, dieser Film hatte ja auch wirklich nur 3 Millionen Euro Budget. Das heißt, du kannst ja nicht mit halt, keine Ahnung, 12K Arri Lampen da anrücken und die ganzen Sets dort ausleuchten, dass es aussieht wie wirklich richtig krasser Hochsommertag oder so. Das mhm. funktioniert halt einfach nicht. Du brauchst sozusagen deine ganz anderen Beleuchtungsstil. Das ist ein naturalistischer Ansatz. Das ist dieser klassische, das sieht schon so ein bisschen aus, als könnte es echt sein, ist aber total fake. Und ich finde das ziemlich geil, weil der Film ja auch sehr viel drin spielt, dass man sozusagen mit diesem diffusen Tageslicht immer arbeitet, dass man dadurch automatisch so ein schönes Butterfly-Lighting hat. Was meine ich damit? Die Figur selber befindet sich immer in der Mitte. Von einer Seite kommt das harte Licht und von der anderen Seite hast du sozusagen immer ein Negative, also sozusagen einen schwarzen Stoff oder irgendwas, wo sozusagen ein Kontrast automatisch entsteht und die Figur ist halt in der Mitte. Klassisches Butterfly-Lighting und alles mit sehr soften Licht, also wenig harte Lichtquellen. Und das dazu dann auch noch künstliches Licht nur mit eingebaut in den Szenerien. Du hast in fast jedem Shot hast du immer irgendeine Form von Lichtquelle. Hier ist es so, dadurch, dass du drinnen bist, hier kann wirklich auch über eine Lampe stehen. Das ist alles nicht ordentlich dort, sondern es ist teilweise sehr unordentlich. Das heißt also, da kann halt auch mal überall Neonlicht rumstehen. Auch gerade in den Disco-Szenen hast du das ganz viel. Und da finde ich das auch spannend, dass der Film einfach sagt, okay, wir geben dir keine Super-Totale von dieser Tanzszene, sondern wir nehmen drei Einstellungen, sind, keine Ahnung, irgendwas zwischen 50 und 85 Millimeter Brennweite, also schon ziemlich dicht dran für einen etwas kleineren Raum, und geben dir Ausschnitte. Und du musst dir das selber zusammenpuzzeln. Und das finde ich schon echt cool, weil du immer nah dran bist. Du bist immer nah dran an diesen Figuren. Das finde ich wirklich sehr spannend. Und wenn du dann aber mal wirklich eine sehr weite Totale hast, dann bleibt die auch lange stehen.
Ja.
Shot draußen mit dem Auto, du hast es schon gesagt, ne, wo das ganz am Anfang oder auch in der Mitte sich immer wiederholt. Oder auch auf diesem Parkplatz vor diesem Unicampus da. Ja. Mit diesen coolen Laternen, wo ich dachte so, gerade in der blauen Stunde mit diesen Laternen, das sieht ganz schön geil aus. Und das sind auch tolle Einstellungen. Und ich habe wirklich sehr viel für diesen Look übrig. Also gerade, dass die auch in 2,35:1 gedreht haben, aber offensichtlich spherical, also nicht anamorphisch. Das heißt, die haben also geletterboxed. Trotzdem aber noch dieses Breitband-Feeling noch mit erzeugen. Also da ist sozusagen schon Wille da gewesen, die Dimensionen in die Breite zu ziehen. Und das finde ich cool. Also das gefällt mir sehr gut.
Total. Also das muss ich auch sagen. Wirklich gucke ich drauf und ich sehe da auch kein irgendwie Debütfilm oder so. Ich sehe da einfach mehr. Das ist eine tolle Bildsprache. Das ist wirklich unglaublich schön umgesetzt. Wie ist das bei Titan? Ich habe Titan nicht gesehen. Sieht der auch so gut aus?
In dem Fall Titane.
Ah ja, Entschuldigung.
Es ist kein Ding. Ich hätte den wahrscheinlich am Anfang auch falsch ausgesprochen. Titane ist, ich würde mal sagen, eine fortgeschrittene Variante davon, vom Bildlook her. Ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, in riesengroßen Anführungszeichen, cleaner, dafür aber mehr Neon. Also man merkte halt einfach schon, dass der Kameramann da halt einfach andere Möglichkeiten hatte, auf die er zurückgreifen konnte, was jetzt Licht betrifft und Lichtqualität. Also hier sieht man schon die kleinen Räume, das entsprechend kleine Licht-Setup, was er gehabt haben muss, weil du kannst in diesen Räumen halt nicht so krass drehen. Die werden natürlich viel auch im Studio gedreht haben. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, haben die auch viel auch in Location gedreht, also in solchen alten Räumen dort. Und das merkt man dem Film halt auch an. Dadurch hat er so eine Griffigkeit, auch so eine gewisse Haptik. Und die Authentizität in diesem Film ist schon sehr groß. Also ich glaube sozusagen, dass es diesen Ort geben kann.
Wie fandst du die Musik?
wäre tatsächlich mein Rausschmeißer und können wir auch gerne so machen, weil ich finde den Score fantastisch. Ah. Also jetzt mal ohne Quatsch, dieses Thema, was der Jim Williams, nicht John, sondern Jim Williams, da komponiert hat, das hat wirklich so einen schönen 70s Vibe, der mir wirklich richtig gut gefällt. Mir würde jetzt tatsächlich sowas wie Claudio Simonetti, also hier Goblin, würde mir jetzt auch einfallen. Er hat ja auch nicht nur für Tane, sondern auch für Possessor oder Killlist hat er auch den Score gemacht. The Beast hat er gemacht oder auch Resurrection, Field in England. Und das, die Scores sind alle doch recht unterschiedlich, aber in ihrer Tonalität. Die haben wirklich echt, die hauen einen halt einfach um. Und hier mit diesem Orgelspiel, ich finde das total faszinierend. Ich finde das richtig cool. Also den Score hätte ich ganz gerne auf Vinyl, würde ich mir laut anhören.
Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich gut. Also der Score ist ja nicht lang in dem Sinne. Ne? Es sind so ein paar Stücke, die drin sind, die auch immer wieder auftauchen und sowas. Und die finde ich auch richtig, richtig gut. Das ist halt gemixt mit klassischen, also mit reingeworfenen Songs, die einfach mit dabei sind. Ne? Den Rap-Song haben wir schon benannt. Gibt es in dieser Disco-Szene noch einen Song? Ich meine auch bei der anderen Tanzszene irgendwie die Blood Red Shoes erkannt zu haben, irgendwie sowas. Einfach verschiedene Songs, die reingeschmissen werden, aber gerade so die original geschriebene Musik für diesen Film, die ist sehr, sehr gut. Aber ich habe wirklich den zweiten Anlauf auch gebraucht, um es zu bemerken, weil ich im ersten Anlauf beim Schauen dieses Films so erschlagen war von den Themen und der Visualität, dass ich überhaupt gar keine Chance hatte, richtig auf die Töne zu achten. Wirklich, ich war so überfahren, dieser D-Zug ist so über mich drüber, der hätte mich danach fragen können, sag mal, Udo, was war denn da für Musik? Und ich hätte ganz doof in der Gegend gestanden, weil ich es dir einfach nicht richtig hätte sagen können, wo ich schon bemerkt habe, jo, es ist Musik da, aber ich war zu mitgenommen. Ja, da hat's die zweite Begegnung einen Tag später dringend gebraucht.
Okay, aber der Film fängt ja auch gleichzeitig mit diesem Thema an und da hat, muss ich sagen, da hat er mich da auch gleich gehabt irgendwie.
Ja, verstehe ich.
Genau, Spaß dürften hier definitiv auch die folgenden drei Leute gehabt haben, nämlich Céline Bernard, Séverine Favreau und Mathieu Descom, denn die haben hier das Sounddesign besorgt und ganz ehrlich, dafür, dass der Film so eklig sein kann, braucht das wirklich dieses Sounddesign. Das geht von, ich sag in Vorsicht auch wieder hier Anführungszeichen, einfachen Sachen wie mit einem Gummihandschuh in das Rektum einer Kuh halt einfach reinzukommen, bis eben halt auch hin eben halt dazu zu kommen, wie klingt es denn, wenn man sich Haare aus dem Hals rauszieht, also auch das Ganze irgendwo reinbeißen. Es ist ekelhaft und das geht vor allen Dingen mit diesem Sounddesign. Also,
war das nicht auch bei diesem Hautausschlag, wo diese Ärztin da diese Haut rund? Ach Gott, ehrlich. Uiuiui. Ja, gutes Sounddesign. Wirklich sehr, sehr effektiv.
Ich muss für meinen Teil sagen, dieser Film ist natürlich jetzt sehr einladend, da noch tiefer drin rumzuwühlen und noch mehr rauszuholen. Und da ist ganz, ganz, ganz viel drin. Es gibt Szenen wie zum Beispiel, wo beide, eine blaue und andere hat gelbe Farbe und die beiden müssen sich so lange umarmen oder was auch immer tun, um dann grün zu werden, bis sie aus diesem Raum rauskommen, bis hin zu anderen furchtbaren Szenen. Aber ich glaube, wir haben schon über ganz viele ekelhafte und furchtbare Szenen gesprochen. Ich glaube, wir haben so ein bisschen diesen Kern von diesem Film ein wenig herausarbeiten können. Aber hast du noch irgendwelche Topics, die dir auf der Seele brennen, die wir jetzt vielleicht noch besprechen sollten?
Nee, ich glaube wirklich, die wichtigsten haben wir genannt. Und ich muss schon sagen, das ist halt auch einfach ein Film. Ich glaube, der wird jede betrachtende Person auf einem anderen Fuß erwischen. Und ich glaube auch, der Film möchte das so. Also ne, die Macherinnen und Macher des Films möchten das so, dass jeder Mensch, der den Film sieht, was anderes daraus ziehen und was anderes darin finden und sehen kann. Deshalb würde ich das an der Stelle auch erstmal so stehen lassen, denn so die Themen, die auf meinem Zettel gelandet sind, ganz oben, da sind wir überall rangegangen. Aber natürlich gibt's hier noch jede Menge mehr zu entdecken. Das ist ein Film, da steckt ganz viel, da kann man mit der Lupe rein, da kann man auch in einzelne Punkte sich wirklich ganz tief reinbeißen. Das gibt der Film her und das lege ich dem Film hochgradig positiv aus. Das finde ich sehr, sehr gut.
Das hast du sehr schön gesagt. Magst du, wenn du möchtest, mit dem Fazit beginnen?
Ich versuch's. Raw ist ein Film, ich habe es erwähnt, den hätte ich mir nicht selber rausgefischt, aber ich bin froh, dass ich ihn jetzt gesehen habe. Denn das ist so einer dieser Filme, über den denkt man nach. Der bleibt nicht einfach so stehen. Den guckt man nicht mal eben weg und steckt den ins Regal und hat den einen Tag später vergessen. Wie das bei manch anderem Film definitiv der Fall ist. Hier, der hinterlässt Spuren. Und das jetzt nicht nur Spuren im Sinne Ekelfaktor. Das ist eine Spur, die er auch definitiv hinterlässt. Aber eben, der hinterlässt ganz viel thematisch. Und der gibt einem unglaublich viel an die Hand, wo man sich eben reindenken kann. Und wo man, und das lege ich ihm auch sehr positiv aus, ganz viel Emotionen empfindet. Und das hatte ich durch den ganzen Film. Emotionen. Ich hatte Wut, ich hatte diesen Ekel, ich hatte auch Szenen, ich fand die nicht richtig horrormäßig, aber es waren trotzdem auch diese Aspekte drin. Auch da wurden Emotionen in mir angeregt. Ne? Also nicht unbedingt im Sinne von Grusel, aber trotzdem auf so ein Schockmoment an manchen Stellen. Und eben fast schon auch mal so ein Jumpscare-artiges Ding, wenn sie da vor dieses Auto springt oder sowas, ne, wo man dann auch mal kurz aufschreckt oder so. Und ganz, ganz viele Emotionen, die da in mir abliefen, wenn es um diese Schwesternbeziehung geht und um diese Machtausübung von Menschen geht und so weiter und so fort. Also wirklich eine ganze Palette, die da angesprochen wird. Und das verpackt in wirklich ein ganz, ganz tolle Optik, in tollen Klang und alles in allem wirklich ein richtig spannendes Ding, wo ich gerne einsteige, wo ich Spaß dran hab. Jetzt ist es doch Spaß. Spaß dran hab, das zu sehen und auch wirklich in diese Themen reinzuhüpfen und zu erforschen, was das mit mir macht und was das hinterlässt und da auch wirklich lange in Gedanken immer wieder dran zu gehen. Was ich dem Film so ein bisschen zum Vorwurf mache, das muss ich ganz klar sagen, ist, mir sind es ein paar zu viele Themen parallel. Also ich habe da manchmal so ein bisschen, ich hatte an ein, zwei Stellen so dieses Effekthascherei winken irgendwie, wo ich mir dachte, boah, muss das jetzt auch noch mit rein und das jetzt auch noch oben drauf. Also mir war es an irgendeinem Punkt zu viel an Sachen, die mir um die Ohren gescheuert wurden, wo ich mich gefragt habe, muss das jetzt gerade sein? Hat's das gebraucht für diesen Film? Ist eine Frage, die sich der Film, glaube ich, durchaus gefallen lassen muss. Aber das ist so ein Kritikpunkt hinter vielen Positiven. Vielleicht, es gibt auch noch ein, zwei andere Sachen, wo ich dachte, so hier, ich hätte gern vielleicht hier und da noch einen Ticken mehr Charakter gesehen. Jetzt nicht unbedingt nur bei den beiden Hauptfiguren, sondern auch, du hast den Mitbewohner erwähnt und so. Also ich hatte da auch so ein paar Punkte, wo ich dachte, boah, hier so ein Hauch mehr Formulierung hätte mir echt was an die Hand gegeben und so. Wo ich denke, da ist es noch was ungeschliffen, da ist es noch was vielleicht für mein persönliches Gusto so ein bisschen zu unausformuliert. Aber ja, Strich drunter. Super spannende Guckerfahrung, super spannende Erfahrung auch im Nachgang, wirklich vor dem Notizzettel zu sitzen und in Ruhe drüber nachzudenken. Das schaffen nicht viele Filme. Nicht viele Filme schaffen das, sich direkt einen Platz im Gedächtnis zu ergattern. Da bin ich mir bei dem hier sehr sicher, den werde ich so schnell nicht vergessen. Schönes Teil, spannend zu gucken und Bühne frei für dich.
Vielen Dank. Also das, du hast wirklich schon viele Sachen gesagt, die ich jetzt nur wiederholen würde, deswegen versuche ich das ein bisschen anders ranzugehen. Ich finde den Film so unperfekt, der an einigen Stellen ist, irgendwie genau deswegen sehr gut. Der Film ist nämlich auch so sehr elliptisch erzählt. Also wir hatten das Wort schon bei Phantasm, ich muss es hier an der Stelle nochmal sagen, denn wir haben hier wahnsinnig viele Zeitsprünge. Das Ganze soll wohl über ein Jahr wohl auch gehen, dieses ganze Ding. Also sprich, das erste Schuljahr wird ja hier auch immer erwähnt. Und da haben wir sozusagen immer die Peaks, was sie erlebt. Viele Szenen hätten wahrscheinlich auch viel später im Film oder viel eher im Film kommen können. Das hätte keinen großen Unterschied gemacht. Maximal nur in der Dramaturgie. Worauf ich hinaus will, ist dieses Geflecht an verrückten Szenen und Situationen, die Bedrohlichkeit, die hat so eine richtig krasse Immersion auf mich ausgeübt. Also wirklich, der Film hat mich wirklich richtig reingezogen und in diesem ganzen Unwohlsein mir Freude irgendwie bereitet. Das ist, das schaffen Filme ja sehr selten bei mir, also in dieser Kombination. Und deswegen hat der einen ganz, ganz, ganz besonderen Platz, nicht nur in meinem Medienregal, sondern eben hat auch tatsächlich in meinem Herzen. Der hat es wirklich auch geschafft, bestimmte Dinge aus meiner eigenen Jugend sozusagen wieder hervorzugraben. Eben halt dieses Gefühl, was du hast, wenn du eben halt aus der Schule rauskommst und dann geht's raus in die große, weite Welt. Und die Welt ist dann wahrscheinlich nicht so romantisiert oder so schön, wie man sich manchmal ausmalt, sondern ja eben halt viel härter, viel kälter eben halt. Und der Film schafft das rüberzubringen. Das rechne ich dem wahnsinnig hoch an. Das ist auch wirklich so dieser riesengroße Pluspunkt. gucke ich da jetzt ein bisschen analytischer drauf. Ich finde es sehr schade, dass eben halt gerade ihre Schwester oder ihr Mitbewohner so flach sind, dass die eigentlich, wenn man so will, nur Plot-Devices sind, um die Geschichte besser vorantreiben zu können, damit man Justine auch ein bisschen besser verstehen kann, um am Ende eben halt im Knast oder gefressen, also im Knast landet oder eben halt aufgefressen zu werden. Also wir wissen ja dann auch nicht, was mit Justine irgendwie weiter passieren wird oder so. Das muss der Film auch nicht erzählen. Aber der hinterlässt uns ja mit so einem ziemlich einprägsamen Ende. Also das muss ich wirklich sagen. Also insgesamt, ich habe kein Problem damit, dass der Film an vielen Ecken und Enden richtig drauf fällt. Manchmal auch vielleicht, weil er da Bock drauf hat, uns das um die Ohren zu hauen. Aber ich finde schon, dass er uns genügend an die Hand gibt, das zu hinterfragen, was wir da gerade sehen. Und da fühle ich mich immer eingeladen. Also mich nimmt Julia Ducournau hier ernst als Zuschauer. Und das ist immer, es macht einen Film automatisch besser. Und in dem Fall, ich mag das Casting von wirklich fast allen Beteiligten. Die bedrohlichen Figuren sind bedrohlich, die sanften Figuren sind auch sanft, das kommt auch mit Gesichtsausdrücken gut rüber. Ich finde die Musik fantastisch. Ich mag diesen, wie ich es genannt habe, Euro-Look, finde ich toll. Und ich habe ziemlich viel, sehr viel für diesen Film übrig und deswegen, das ist wirklich ein Film, den ich sehr gerne empfehle für Leute, die einen festen Magen haben.
Ja, schön gesagt. Das ist wirklich wichtig. Also Tipp des Tages, falls ihr den da draußen wirklich in Zukunft guckt und noch nicht gesehen habt, lasst zwischen Abendessen und diesem Film ein bisschen Abstand.
Sehr schön. Ihr da draußen, ihr wisst ja sicherlich schon, was in der nächsten großen Besprechung kommt. Der Fred ist in der Reihe. Der hat sich einen Film ausgesucht. Udo, weißt du denn den Film
noch? Oh ja, natürlich weiß ich den. Da freue ich mich sehr drauf. Ich bin ein Freund von den Filmen von Jim Jarmusch. Oder es gibt immer wieder wir müssen darüber sprechen, wird der Mann Jarmusch oder Jarmusch ausgesprochen. Ich höre immer wieder dies und jenes. Ich nenne ihn selber Jim Jarmusch. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber auf jeden Fall kommt der Film Ghost Dog. Und der auch ein richtig spannendes Ding mit vielen Themen und da bin ich sehr gespannt aufs Gespräch.
Ich bin übrigens auch sehr gespannt auf das nächste Zweiergespräch, das wir führen werden. Hast du denn dafür schon einen Film ausgesucht?
Tatsächlich noch nicht. Da habe ich mehrere Dinge auf der Liste, aber da möchte ich jetzt noch nicht vorgreifen. Ich bin noch in der Entscheidungsfindung.
Okay. Ja. Dann werden wir das rausfinden.
Ich werde es ankündigen, dann im Gespräch zu Ghost Dog. Da haue ich es dann schlussendlich raus. Bis dahin bin ich aufgestellt.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr da draußen wieder eingeschalten habt. Ihr wisst, was zu tun ist. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, es gab schon Kommentare. Die würden wir auch ganz gerne vielleicht mal in so einer kleinen Apple-Bewertung auch nochmal sehen. Lasst einen Daumen da, immer Kommentare schreiben. Ihr findet uns bei Blue Sky, ihr findet uns auf Instagram. Und schreibt uns gerne ansonsten auch Briefe, nehmen wir auch gerne an. Und das würde ich sagen an dieser Stelle. Udo, vielen, vielen, vielen lieben Dank für das turbulente, reißerische Gespräch.
Ich danke dir fürs Mitbringen dieses Films. Und ja, sorry, ey, meine Gedanken dazu. Selten war ich so unsortiert bei einem Film. Das habe ich schon gemerkt, als ich diesen Notizzettel zusammengeschrieben habe. So ein Chaos gab's in meinen Notizen selten. Meistens bin ich dann sehr aufgeräumter Typ, was das angeht. Das habe ich bei diesem Film einfach nicht geschafft. Tja, so ist es. Danke dir.
Schön, das hat auch ein schönes, anderes Gespräch gesorgt in diesem Fall. Vielen Dank dafür, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal und Ahoi.
Adios.